Das ist Boden und Ständig.
Mit Carina Dünchem und Johannes Kisters.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig. Ja, mit mir und natürlich mit dir, Carina. Hallo Carina, wie geht's dir?
Ja, bestens geht's mir. Ein schönes, erholsames Wochenende haben wir hinter uns und heute sind wir auch ganz sanft in die Woche gestartet. Was will man mehr? Nee, Spaß jetzt, beiseite.
Jetzt denken die meisten Zuhörer wahrscheinlich, wir nehmen ganz normal morgens um 8.30 Uhr auf.
Nein.
Aber jetzt müssen wir mal 13 Stunden draufschlagen.
Ja, wir haben nämlich jetzt Montagabend, 21.30 Uhr. Wir sind gerade eben erfolgreich aus dem Acker zurückgekehrt und haben wenigstens mal einen Großteil unserer Gerste ab. Also nachdem wir...
Also ihr, Carina, ich nicht, ne?
Nur ja, ja. Klar. Nee, wir hier zu Hause. Genau, wir haben ja vor einer Woche schon mal einen kleinen Teil, konnten wir schon mal anfangen. Dann hatten wir wieder so viel Regen und dann haben wir am Sonntag angefangen und waren heute auch noch einen ganzen Tag an einem Standort. Ich weiß gar nicht, warst du da auch schon mal mit? Nee, das liegt direkt unten am Rhein und da müssen wir halt, also Fahrzeit ist schon locker 20 Minuten von zu Hause aus. Also einmal quer durch die Stadt, ne? Und es ist halt ein bisschen weiterer Weg und die andere Gerste ist jetzt quasi nochmal auf der komplett anderen Seite. Und dann hatten wir heute halt so ein bisschen Druck, dass wir das gerne da fertig kriegen wollten, damit wir halt nicht morgen wegen 2 Hektar nochmal da in die eine Richtung müssen mit allem und dann wieder zurück. Und das haben wir aber mit Hilfe dann Gott sei Dank heute geschafft. Dann hat es doch tatsächlich eben nochmal 3 Tropfen Regen gegeben. Keine Ahnung, wo die auf einmal herkamen. Jetzt ist für Mittwoch gemeldet. Schauen wir mal. Aber ja, es läuft genauso, wie ich es mir schon gedacht habe, ne? Jetzt gilt es und Stress, 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 schnell, schnell, schnell und ja, bleibt spannend.
Ja, aber tatsächlich mit dem Regen, das hatten wir auch, aber das waren wirklich nur ganz ein paar Tropfen, also überhaupt nicht viel, immer nur hat es angefangen auf einmal dann zu so, dann kamen 10 Tropfen so ungefähr, hat man so gerade gesehen und dann hat es wieder aufgehört.
Also ja, aber ich finde es total verrückt, auch selbst so dieses Regenradar, ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Klassische da. Da, also ne, so normales Wetter, da stimmt das ja schon oft irgendwie nicht. Und aber Regenradar ist ja eigentlich immer relativ aktuell, auch so wie die Wolken ziehen, sollte man meinen. Aber selbst das stimmt bei uns überhaupt nicht mehr. Wenn kein Regen drin ist, regnet es auf einmal und ist eine dicke blaue Wolke drin, dann kommt kein Tropfen. Also ich verstehe es irgendwie nicht.
Ja. Aber naja. Lass uns nicht mehr über das Wetter sprechen,
Carina. Nee, besser nicht.
Ja, aber Hauptsache, die Technik funktioniert und ohne Probleme und ihr habt alles gut und sicher nach Hause gekriegt mit deinem neuen Schlepper. Mhm. Nur hervorheben jetzt hier. Also.
Genau, damit bin ich dann eben die letzte Tour noch schnell nach Hause gerast, damit ich dann jetzt hier sitzen kann.
Ja, das ist die Hauptsache, ja. Ja, aber wie fährt das? Also ich muss ja immer sagen, mir gefällt, wir haben den ja auch mal hier bei Lemken gehabt, den Schlepper. Und da muss ich sagen, also der fährt sich wirklich sehr, sehr angenehm. Also machen wir kurz Werbung dafür. Ich finde, der fährt sich wirklich gut, der Trecker.
Ja, muss ich auch sagen. Also es ist eine Umgewöhnung tatsächlich auch, ne? Aber halt eine positive Umgewöhnung. Der ist zum Beispiel auch hier beim Abfahren, habe ich jetzt auch gemerkt, der ist halt super wendig, ne, weil er einen kleineren Radstart auch, also ne, wenn du die Achter dagegen gewohnt bist, die 2, die ich habe, und auch so Kabinenfederung und alles Mögliche, das ist schon echt Luxus. Der fährt sich ja echt mittlerweile wie ein Auto. Und auch bei den alten Schleppern fand ich immer schon 50 km/h fast zu schnell. Und hier, der läuft jetzt 60 und eben bin ich dann auch solo ohne Anhänger einmal nochmal, also beziehungsweise ne, hab halt einen Anhänger dann noch, der unten stand, abgeholt und den kannst du ohne Probleme 60 fahren, ne? Also das ist ein ganz anderes Fahrgefühl einfach.
Ja, das ist tatsächlich, das sagen alle, mit denen ich auch gesprochen habe, die sagen, also wenn du so einen Trecker hast, dann ist wie ein LKW fahren sozusagen auf der Landstraße. Also weil der fährt sich wirklich und man hat, das ist halt tatsächlich auch ein bisschen problematisch, wie bei so einem neueren Auto. Man merkt halt irgendwie nicht, dass man immer schneller wird, weißt du, was ich meine?
Ja.
Wenn du jetzt dann vergleichst, wie du schon sagst, du fährst mit dem alten 800er mit 40 km/h, denkst du, boah, Gott, ey, jetzt fliege ich hier gleich durch die Kabine und da guckst dann auf den Tacho und denkst du, boah, 60? Also so schnell hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich gerade fahre.
Ja, das ist wirklich so und da habe ich auch eben noch innerlich ein bisschen drüber gelacht. Schöne Grüße nach Marktoberdorf an der Stelle, falls ihr irgendwann mal ein Blitzerfoto kriegt von mir. Weil mittlerweile ist ja bei uns zumindest super viel, also das haben die, glaube ich, irgendwie zum Anfang, also ist noch nicht so lange, viele 30er-Zonen errichtet, ne? Und da läufst du ja jetzt sogar mit einem 40er-Schlepper Gefahr, dass du geblitzt wirst, ne? Und das ist nämlich genau das Phänomen, was du gerade eben gesagt hast, wo ich dann auch einmal so dachte, so ja, huch, ne, bist dann irgendwie doch flotter, als du dachtest.
Aber das ist ja... Das ist mir tatsächlich schon mal passiert.
Warst du mit dem Traktor geblitzt worden?
Ja.
Ja, echt?
Auch noch bei Lemken war das auch noch.
Schön.
Da war ich auch irgendwie, wir haben irgendwie was gefilmt oder so und ich sollte da mit dem Trecker hinfahren und dann bin ich auch durch Wesel, also die nächstgrößere Stadt gefahren, da ist auch so eine 30er-Zone. Ja, und dann irgendwann rief dann der Händler bei mir an und sagt, ich wäre geblitzt worden. Ich so, ja, wieso weißt du denn Bescheid, wenn ich mit dem Auto geblitzt wurde? Nee, nicht mit dem Auto, weil das war auch ein Vorfischschlepper von einem Händler auch noch. Nee, du bist mit unserem Schlepper geblitzt worden. Ich so, das kann doch gar nicht, aber doch auf dem Foto.
Das war kein Ups.
Das ist das gewesen. Ja, das ist jetzt, das macht man natürlich nicht. Das ist jetzt nur gerade lustig, aber das gehört sie natürlich so nicht.
Ach, natürlich nicht.
Aber das war tatsächlich, da bin ich tatsächlich schon meine 30er-Zone mit dem Schlepper geblitzt worden. Ja. Aber das war schon wieder ein paar Jahre her.
Ich lach mal besser nicht zu laut, ne? An der Stelle.
Als Fanfahrer, ja, vor allem, das war, glaube ich, das war auf jeden Fall kein 60 km/h-Schlepper.
Ja, ich sage ja, das kann ja dann mit einem 40er-Schlepper schon passieren. Und ich meine, also bei uns ist das halt auch mit, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also die laufen ja auch meistens auch ein bisschen mehr als 40, ja, ne? Toleranz rauf, runter, ich weiß nicht wie viel, aber bei uns ist das auch mittlerweile echt an so vielen Straßen, also so vor Schulen und alles, ne, kein Problem. Aber bei uns ist das auch in einem Industriegebiet da, wo nichts los ist, so ungefähr. Und da frage ich mich halt auch, warum einfach, ne, so. Und dann, vor allen Dingen, wenn das Schlimme ist ja auch immer, wenn du diese, das sind ja immer dieselben Strecken, die du fährst. Und dann wird das auf einmal geändert, bis du das aber mal in deinem Hirn hast, ne, weil du fährst diese Strecken, seitdem du einen Führerschein hast. Und dann ist da auf einmal 30, dann passiert mir das tatsächlich halt oft so aus, ja, hört sich jetzt blöd an, aber macht der Gewohnheit, ne, weil man fährt ja diese Strecken auch nicht mehr nach Schildern. Also das ist einfach, ja, muss man sich ein bisschen konzentrieren. Ist natürlich nicht zum Nachahmen geeignet. Nee,
definitiv.
Vorbildlich bitte immer alles schön so fahren, wie sie sollen.
Ja gut, Carina, so viel zu dem kleinen Schmankel noch. Warte, eine Sache fällt mir noch gerade ein.
Oha, jetzt kommt.
Tatsächlich. Und zwar schöne Grüße an Christoph, der uns geschrieben hat, dass wir anscheinend in der letzten Folge öfters mal tatsächlich gesagt haben. Also,
tatsächlich? Aber, also ich höre mir die Folgen ja nie an, aber kannst du...
höre ich mir die auch nicht an.
Kannst du sagen von dir, also das hat er nicht dazu geschrieben, ne? Wer das gesagt hat oder haben wir es beide gesagt? Nee, weil tatsächlich ist zumindest, also weiß ich jetzt nicht, aber kein Wort, was ich oft gebrauche.
Vielleicht höre ich das, sage ich das auch oft. Nee, Patrick hat dann übrigens noch ergänzt, also unser Patrick, der hat ja auch gesagt, wir sagen auch oft, ich sag mal so.
Ja, das. Und ich sag auch super oft so am Ende des Tages und so. Da bin ich auch großartig drin.
Stimmt. Also
das fällt mir manchmal selber auf.
Vielleicht darauf hinweisen, dass wir das nicht mehr so oft sagen. Vielen Dank, Christoph, für deinen Hinweis. Wir versuchen, das einzustellen. Aber
vielleicht müssen wir auch wie andere mal so einen Moderatorenkurs machen, Johannes.
Ja.
Wir sind halt einfach authentisch, ne? Wir reden halt einfach so drauf los, ne? Aber ich habe, ja, du lachst. Ich habe das von ganz vielen Creatern mittlerweile schon mitbekommen, dass die so Moderatorenkurse oder sowas gemacht haben für, ne, besser vor der Kamera zu stehen, wo ich mir auch immer, vielleicht soll ich sowas auch mal machen.
Ja, bei dir würde das ja vielleicht noch Sinn machen, aber ja, gut, bei mir vielleicht auch, wenn ich den Podcast. Aber ja, das können wir ja vielleicht mal im Winter machen, wenn wir was anderes.
Genau, wenn wir ganz viel Zeit haben.
Ja, du hast jetzt ja wieder Zeit, du gehst ja nicht mehr zur Schule im Winter, da kannst du ja vielleicht mal
Moderatorenkurs.
Und bist du nicht nur ausgebildete Landwirtin, sondern auch ausgebildete Moderatorin.
Genau, und dann kommt irgendwann Bauer sucht Frau, ne? Und dann moderiere ich das.
Ja, das wäre doch was, Karin. Also,
ja. Wahrscheinlich.
Aber wir waren vorhin schon beim Thema Fanfahrer. Wir sind ja heute nicht allein, sondern wir haben ja noch einen Gast eingeladen, der auch dankenswerterweise um diese Uhrzeit noch Lust hatte, einen Podcast aufzunehmen. Und ich würde sagen, wir holen jetzt mal unseren Gast dazu, Carina, oder?
Unbedingt.
Ja, jetzt sind wir hier mit unserem Gast zusammen. Ich fange einfach mal an und vielleicht kann der ein oder andere sich dann denken, mit wem wir zusammensitzen. Also derjenige, der jetzt hier bei uns sitzt, der hat nach dem Abitur und nach der Bundeswehr auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Australien gearbeitet. Anschließend ist er bei der Firma Danfoss als Industriemechaniker angefangen, arbeitet dort heute als Testlab Technician, wie es sich nennt, hat dabei 12 Jahre lang intensiv bei einem Lohnunternehmen nebenher gearbeitet, sich 2020 dann schließlich selbstständig gemacht als Lohnunternehmer. Ja, er ist eingefleischter Fanfahrer, verheiratet, glücklicher Vater, übrigens der einzige, den ich kenne, der seinen Kindern motorisierten Fanschlepper geschenkt hat. Ja, er nimmt auch mal seine Kinder mit zum Videocall, dazu vielleicht gleich später mehr. Er lebt in Schleswig-Holstein, ist passionierter Jäger sowie Feuerwehrmann, aber den meisten doch durch seinen Fan 930 bekannt und seit den letzten DLG-Feldtagen auch dadurch berühmt, dass er auch mit der Solitär DT auf den DLG-Feldtagen gearbeitet hat, am Lemken-Stand. Und ja, ich denke, die meisten wissen jetzt schon, wer dabei ist. Und zwar, ja, hallo Hendrik, schön, dass du dabei bist.
Moin ihr zwei, vielen Dank für die Einladung.
Moin, ich freu mich. Schön. Und danke, dass du es vor allen Dingen auch so spät noch einrichten kannst heute.
Ja, ist ein bisschen dem Wetter geschuldet, ne? Wir waren alle irgendwie in Gang und ich war erst heute bei der Arbeit, danach dann nochmal beim Kunden zum Mähen. Und danach habe ich es tatsächlich auch mal endlich wieder zur Feuerwehr geschafft zum Dienstabend. Und jetzt im Anschluss daran nehmen wir den Podcast auf, ja.
Ist einfach auch kein Ende dann, Hendrik, oder?
Ja, genau. Der Tag hat 24 Stunden, ne? Wenn das nicht reicht, nehmen wir die Nacht dazu.
Genau. Ja.
Aber jetzt nochmal, Hendrik, zu meiner Einleitung. Also vielleicht nochmal ganz vollständig, du, Hendrik Lindemann ist natürlich jetzt hier, ne? Die meisten haben das wahrscheinlich jetzt schon an der Stimme gehört. Hendrik, habe ich soweit alles richtig erzählt? Weil ich hatte auch schon mal bei Jonathan, glaube ich, war es doch, Carina, hat
hast du Quatsch erzählt.
Ohne nicht, dass ich jetzt hier irgendwelche Sachen falsch erzählt habe, Hendrik. Das können wir
im Großen und Ganzen hast du mir die Worte aus dem Mund genommen. Alles, was du mir jetzt rechtgelegt hast, hast du gerade schon aufgezählt. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier die Rest der Stunde noch verbringen, okay, weil alles gesagt ist. Das einzige abbrechen. Thema, was nicht stimmt, der stimmt, motorisierte Fan gehört den Nachbarn. Mit meiner Tochter. Meine Tochter, die hatte ich gestern auf dem Garto gesetzt. Die das möchte sich auch den Drehtrecker mit E-Motor auch nicht mehr abgeben. Die ist jetzt mit mehr Leistung unterwegs.
Ist die jetzt, ist das denn dein Gator gewesen da?
Nee. Ja, richtig, genau. Den habe ich vor, wie lange ist das jetzt her? Vor 2 Jahren von einem Bekannten gekauft. Eigentlich John Deere absolutes No-Go. Aber das ist ja so ein Thema, wo Fendt einfach nicht liefern kann. Jetzt mit so einem 200er Weinbauschlepper irgendwie überall hin cruisen ist auch nicht so das. Und da kriegst du auch die Familie nicht mit. Deswegen ist da der Gator schon irgendwie so die Maschine, die du haben musst. Wenn du jetzt irgendwie so mal eben eine Spritztour machen willst mit der Frau zum Eis essen, mal eben zu den Großeltern, mal eben schnell ins Revier mit der zur Yacht. Da ist das genau das richtige Fahrzeug für so eine Spaßtour.
Ist das denn so ein 6-Rädriger oder so ein 4-Rädriger mit so einer Kabine? Weil ich weiß, auf dem Ausbildungsbetrieb hatten wir so einen mit 6 Rädern und ohne Kabine. Der war auch schon ein bisschen älter.
Nee, der hat so ein Flatterverdeck, wollte ich gerade mal sagen. Vorne eine ausstellbare Frontscheibe sogar, das war mir wichtig. Solche Netztüren, hinten eine Scheibe und 4 Räder mit Allradsperre. Und was ganz wichtig bei den Mofas ist, wenn sich jemand dafür interessiert, die gibt das mit Diesel und Benzin. Und jeder Landwirt sagt erstmal, das muss ein Diesel sein, weil Diesel hast du auf dem Hof, kannst du tanken, fährst du ran. Aber die Diesel, die haben irgendwie nachher 30 PS oder so und fahren 50 km/h. Das ist schon nicht schlecht, wenn man sowas sonst noch nicht gefahren hat, dann ist das schon witzig. Aber dieser ist ein Benziner, der fährt 70, da darfst du mit auf der Autobahn. War ich auch schon ein, 2 Mal. Ist dann immer so ein bisschen schwierig, weil du von den LKWs tatsächlich noch überholt wirst. Aber du darfst es, du kannst es. Und das Ding hat, ich weiß nicht, über 60 PS, glaube ich. Und der hat auch wirklich Riss, also das macht Spaß.
Ich wusste gar nicht, weil die gibt es als Benziner mit. Und dann fahren die 70 km/h.
Ja, genau. Also kannst du jetzt nicht vergleichen. Es gibt ja noch die großen, den Can-Am oder so.
Ja, gut.
Die wirklich großen Dinger, die schmeißen richtig mit Ski. Da kannst du das nicht mit vergleichen. Aber wenn man so ein vierrädriges Gelände-Moped haben will, da muss man ihn lassen, da ist John Deere schon echt weit vorne. Und der Gator ist da so ein Begriff. Und als auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, jeder, der ist 500 Hektar hat, glaube ich, hat so ein Ding oder liebäugelt wenigstens damit.
Ja, das stimmt.
Das ist schon irgendwie so der Allrounder. Für mal eben zwischendurch, so, wenn du nicht das Auto nehmen willst, sondern mal eben ein bisschen wild sein.
Ja. Aber wo du das gerade gesagt hast, von wegen 70 und du darfst damit auf die Autobahn, kann einer von euch beiden mir die Frage beantworten? Die hatten wir nämlich eben auch. Was muss ein Schlepper haben, dass du offiziell auf die Autobahn darfst? Also er muss ja mindestens 60 fahren, oder? Und braucht man dann trotzdem noch eine Sondergenehmigung oder darfst du auch so drauf? Wisst ihr das zufällig?
Das ist ganz einfach erklärt. Und zwar muss er schneller als 60 fahren.
Ja, ich wollte gerade
sagen. Genau, Fendt fährt 60, die dürfen es nicht. Und sobald du 61, 62 fährst, sind sie schneller als 60, dann dürfen sie auf die Autobahn.
Aber die müssen eingetragen sein, ne? Weil die schneller fahren, tun sie ja.
Genau, okay. Aber das war damals zum Beispiel von Fendt ja das Konzept mit dem Evo. Das ist dann nachher noch ein Thema. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, die Türen, kann das sein, dass die andersrum aufgehen müssen, damit die, wenn man sie aus Versehen aufmacht, dass sie nicht aufreißen. Dann HBS ist, glaube ich, definitiv ein Thema, die gesamte Anhängersteuerung und so. Also das gibt da so ein paar Punkte, Bremstechnik und so, was anders sein muss bei so einem Schlepper, damit er das darf und damit er die Zulassung dafür bekommt. Die Frage ist dann in der Sinnhaftigkeit, ne? ob der Mehrpreis den Mehrwert dann herdeckt.
Ja,
da gibt es Nischenprodukte wie den Fasttrack oder den Unimog, die können das, damit kann man das, aber wie oft sieht man so ein Ding auf der Autobahn mit dem Ladewagen, dass er irgendwo Gras herholt?
Das sieht man nicht so oft.
Nee, wir haben es uns nur eben gefragt, weil ein Kollege, der hat, also da, wo wir heute getroschen haben, habe ich eben schon zu Johannes gesagt, ist ein bisschen weiter weg, kann man in Anführungszeichen über Land fahren, aber wir haben im Prinzip auch eine Bundesstraße, ne, die das verbindet, da wäre ich quasi in 5 Minuten da, jetzt mal übertrieben gesagt. Und ein Kollege von uns, ich weiß, dass der eine Sondergenehmigung auch hat für so ein Teilstück dann, weil der von noch weiter weg kommt, keine Ahnung, wie er da dran gekommen ist. Und dann habe ich das eben für Spaß nur gesagt, so nach dem Motto, ne, ja, hier könnte ich doch jetzt eigentlich auch da drauf fahren. Weil schnell genug ist der Traktor, ja. Aber
ist das Bundesstraße oder schon irgendwie Schnellstraße oder so? Da gibt's auch
nee, das ist eine Bundesstraße, also zweispurigen Leitplanke B9, also Bundesstraße 9 bei uns.
Aber dann muss das ja irgendwie für Trecker schon gesperrt sein, weil Bundesstraße ist ja bei uns auch alles rechts und links. Da darfst du dann teilweise noch fahren. Ich weiß nicht genau, wo
da. Ja, aber das ist doch irgendwie.
Ja, es gibt so Teilstücke halt, weil genau. Ja, es ist schwierig zu erklären, wenn man nicht ortskundig ist, aber ein Teilstück ist quasi offen, weil es quasi die einzige Möglichkeit ist, zum nächsten Ort zu kommen. Anders geht's halt nicht, ne? Da ist es offen für Traktoren. Aber ich kenne halt einen Kollege, der auch noch für ein anderes Teilstück dann irgendwie nochmal so eine Sondergenehmigung bekommen hat. Keine Ahnung. Okay. Wie er da rangekommen
ist. Also auf jeden Fall habe ich mal gehört, dass es irgendwie, wenn man es aus Versehen, wenn man so eine Auslegungssache, mal passiert, kostet das irgendwie 10 Euro. Und Kumpel sagte dann, ja, packe ich mir einen Umschlag und ein paar Zehner in eine Tasche, kann ich gleich immer klar jede Tour mal bezahlen.
Wo wir wieder beim legalen Fahren wären, Johannes, ne?
Ja, wir haben gerade schon darüber gesprochen, ja.
Wenn du jetzt von uns hier aus dem Norden kommst und irgendwie über die Elbe willst, ich meine, schneller als durch den Elbtunnel geht's nicht. Ja. Du erstmal bis Hamburg, 10 Euro für durch den Elbtunnel. Ja. Und weiter geht's.
Vielleicht sogar umsonst, wenn man sich nicht erwischen lässt.
Ne? Solange nichts passiert, ne? Das ist ja immer das Problem. Ne? Wenn da was passiert, dann hast du ein ganz anderes Problem.
Und ich meine, wenn man dann erstmal angehalten wird, das ist ja das Thema. Ne? Ein Kumpel von mir, der hat einen 600er Fendt gekauft damals mal in Niedersachsen, ist damit dann auf Achse nach Hause gefahren. Und da wurde aus einer Bundesstraße dann irgendwann Schnellstraße Autobahn, glaube ich, irgendwie so, ja, irgendwo muss es ja die Abstandsgrenze geben und es wurde dann irgendwie Autobahn und er wollte gleich die nächste Ausfahrt wieder runter, aber irgendwer hatte ihn da schon angeschwärzt und die Polizei kam, hat ihn gestoppt, haben dann gesagt, hier, du darfst hier nicht sein. Er sagt, ja, das habe ich wohl selber gemerkt, ich wollte auch gerade runter. Und das Problem war dann aber an der Stelle, dass der nicht so richtig dicht war und dann haben sie ihn direkt stillgelegt da und Kumpels von uns mussten dann von hier aus Schleswig-Holstein nach Lüneburg fahren, um ihn dann da von der Autobahn zu bergen, mit dem Tieflader. So, und dann wird aus der Geschichte schon gleich ein Schub, weil ich meine, in der Landwirtschaft ist ja ein sensibles Thema. Also wie, wenn du jetzt mal wirklich zornig um Gespann rumgehst, gerade so die Wagen, die du nicht regelmäßig bewegst, wo geht denn alles an Licht? Wo sind denn wirklich die Schilder dran, die da dran sein müssen, Geschwindigkeitsschilder? Sind die Reifen wirklich nicht porös? So, wenn da jemand wirklich da hinterher ist und da anfängt zu kontrollieren, dann findet er was. Ne? So, das ist ja das Thema, wenn du da dich irgendwo auf Glatteis begibst, dann bist du ganz schnell dran und dann wenn die was suchen, dann finden sie auch nachher was. Ne?
Ja, oder wie gesagt, ich habe das auch schon miterlebt hier bei dem Teilstück von der Bundesstraße, wo es tatsächlich erlaubt ist, als Traktor zu fahren, Gott sei Dank. In Anführungszeichen, Gott sei Dank, muss man schon fast sagen, für den Kollegen. Der ist nämlich auch mit 2 Anhängern in die eine Richtung gefahren und eine Familie ist halt ungebremst unten unter den Anhänger gerutscht. Ne? Und da kann man sich auch vorstellen, was da passiert ist. Und da kann man nur froh sein, wenn sowas, also das sage ich halt auch immer den Leuten, ne, die es dann trotzdem riskieren. Klar, ne, 10 Euro auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wenn sowas passiert, ich glaube, das will auch keiner von uns.
Ja, auf gar keinen Fall.
Also das will man so schon nicht. Und dann wird es nämlich richtig schwierig.
Das ganz bestimmt. Ich meine, das ist aber auch, sind wir bei Lemke, ne? Riesenthema bei Bodenbearbeitung und, egal, was du da für eine Maschine dran hast. Wenn du sie kriegst, dann sind da erstmal Warntafeln dran, dann sind da Blinker dran, dann ist da Licht dran. Aber wenn du jetzt wirklich damit zur Arbeit fährst, das immer an und ab und hin und her, so, das ist ein Thema, da muss man sich der Gefahr bewusst sein. Ne? Wenn du da einen Flug hinten dran hast, dass da wenig Licht dran ist, bis gar keins oder was auch immer für eine Maschine das ist ein sensibles Thema, da muss man sich einfach immer der Gefahr bewusst sein und danach einfach mal das in Kauf nehmen, dass man den Schutz mitnimmt, dass man ihn dann abnimmt, wenn er abnehmbar ist.
Ja.
Dass man da einfach, da immer vom Schlimmsten ausgeht. Ne? Dass da irgendwo ein Motorradfahrer einfach mit 100 um die Kurve kommt und das erst die ersten Sonnenstrahlen genießt und auf einmal nicht damit rechnet, dass da wieder eine 3 Meter breite Maschine mitten auf der Straße ist, auf der 4 Meter breiten Spur dann da in dem Moment. Ne?
Mhm. Naja, gut, jetzt mache ich mal eine Überleitung hier. Ich bin der Meister, Carina lacht schon, der Meister der Überleitung.
Nee, aber heute mit, ganz besonders, liegt bestimmt an der Uhrzeit, das entschuldigen
ja,
wir.
Ja, nein, aber mit deinem Fendt, da bist du doch, aber jetzt, du hast ja auch ein älteres Modell, aber da, so wie wir den ja gesehen haben, Henrik, ist das ja, glaube ich, da eine deiner großen Leidenschaften, den Schlepper hier so herzurichten, sodass der auf dem neuesten Stand der Technik und straßentauglich unterwegs ist, oder?
Ja, überwiegend. Also wenn man da schärfer hinguckt, dann findet man vielleicht hier und da auch was nicht so ganz richtig ist. Aber im Großen und Ganzen gebe ich mir schon echt Mühe, den Trecker ja so ein bisschen zeitgemäß, das ist mir wichtig, optisch und technisch auf dem neuesten Stand zu halten. Dass es einfach Spaß macht, damit zu arbeiten. Ne? Weil der Trecker an sich hat Leistung, macht Spaß, Fun-Faktor ist 100% da. Und mit 300 PS, ich meine, sind wir mal ehrlich, da gibt es nicht viel, was du damit nicht kannst. Wenn du einen 6 Meter Grubber dahinter bindest, dann wird er jemand ruhiger. Aber sonst, nach unten hin, ist da vieles möglich. Und es gibt nichts, was ein 100 PS Schlepper kann, was dieser nicht kann. Ich hatte auch schon überlegt, einen Frontlader mit anzubauen. Oder ich habe ja zwei, 926 und 39, dass ich an den einen wenigstens einen Frontlader anbaue, dass ich mal so ein bisschen die Pflegearbeiten damit machen kann.
Aber halt so mit solchen Schlepper macht, ne?
Nee, tatsächlich ist mir einfach wichtig, dass man damit universell einsetzbar ist. Und da sind die Kisten schon einfach genial. Ne? Also ich habe zwei kleine Trecker. Wir haben damals angefangen mit dem 104S hier bei meinen Eltern auf dem Betrieb. Wir haben 3 Hektar Grünland, da war so ein bisschen Spaß und Spielerei nebenbei. Ging mit 104S los. Mähwerkkehrer, kleine Presse, Gitterwagen dafür, Düngerstreuer. So, und dann habe ich mir irgendwann einen 3-6er gekauft, der immer beim Kunden stand, wo ich immer Rundbein gepresst habe, und der hat dann mal die Ballen mit zusammengestellt und hat immer geschimpft, dass er keine Druckluftbremse hat und dass er irgendwann mal was anderes haben will. Der hat den dann irgendwann verkauft und sagte, hier, es ist jetzt soweit, ich habe einen, der will den nehmen, aber ich habe dir immer schon versprochen, du kriegst den, also wenn du jetzt willst, dann kannst du ihn haben. Und war dann zur rechten Zeit am rechten Ort und hatte das auch oft genug vorher schon gesagt, dass ich ihn haben will, und dann habe ich den nachher gekauft und ja, hatte keine Druckluftbremse, deswegen musste er weg. Wir haben wirklich gleich bei Lars Bodesholm angehalten. Ich sage, hier, brauchen wir eine Druckluftbremse, bestellen wir mal wieder eine. Die hatte ich ja nach 14 Tagen eingebaut. Da hat er auch eine Druckluftbremse. Und das ist schon so ein kleiner wilder Allrounder. Ne? So 60 PS, Allrad, Frontlader dran, Druckluftbremse. Da kannst du schon eigentlich alles mitmachen. Ne? Und da, also ich hatte da selbst schon eine 3 Meter Schallmenge hinter. Das geht, wenn man es will. Heben ist immer so ein Thema. Also erstmal Oberlenker ganz lang, dann heben, soweit er kann, Sperre zumachen, weil er sonst wieder absackt. Und dann Oberlenker kurz gezogen, hydraulischen. So, dann war die Walze fast gut in der Luft. So, hat einfach mal aufgesetzt. So. Also man konnte auf die Straße fahren.
Die Walze ist aber mitgelaufen auf der Straße.
Ja, so stelle ich es mir auch gerade vor. Aber
irgendwann kam ich an den Punkt, wo mit so einem, kannst halt nichts mit anfangen. Da kannst du nicht wild sein. So, das kann man mal so für Kleinkram ist das immer ganz cool, aber irgendwie habe ich immer schon solange ich denken kann quasi, also ich meine, die Trecker gibt es ja jetzt schon irgendwie seit 2003, glaube ich, so dem Dreh, habe ich immer von so einer Karre geträumt, bin da früher drauf mitgefahren und dann so nächtelang irgendwie Kompost gefahren, Frontscheibe auf und das Ding schreit da durch die Nacht und so und denke, das ist schon, sowas muss man mal haben, wenn ich groß bin, dann will ich auch so einen Trecker haben. Und habe dann irgendwann, ja, also Sparbuch gehabt und immer Geld draufgepackt und ja, die Trecker, zwischendurch kostet niemand nichts, mit 10.000 Stunden hast du die irgendwie für 30.000, 40.000 Euro gekauft, da hatte ich das Geld noch nicht und dann wurden die Stunden mehr, aber der Preis zog auch wieder an, weil die irgendwie alle gemerkt haben, so die neuen Trecker sind cool und die haben auch völlig ihre Daseinsberechtigung, aber die alten, das ist einfach doch irgendwie ziemlich unverwüstliche Technik und die haben ihren Mehrwert so und ja, damit wurden sie auch wieder teurer und irgendwann habe ich aber tatsächlich viel gesucht und viel geguckt und viel Quatsch und Mist gesehen und viel zu teure Technik gesehen und irgendwann bin ich bei Underberg in Dänemark über diesen Trecker gestolpert und das passte eigentlich fast bis auf eine ganze Menge. Und dann sagte er, ja, aber das ist eigentlich gar kein Problem, wir bauen dir das so fertig. Bei Underberg, das ist so ein bisschen, als wenn du zu einem Fendt-Händler fährst und sagst, hier, ich hätte gerne einen neuen Trecker, ich hätte gerne das und das und das und das. Bei Underberg, da steht der Hof voll mit Treckern. Du sagst, hier, was ist mit dem da? Ja, der hatte aber keine, also meiner zum Beispiel, keine Frontsabwelle, hatte kein Lot Sensing, hatte keine K80 und da kein Radgewicht. Also den ganzen Kram, was man sowieso nachrüsten kann, aber auch so viel Frontsabwelle und so, was du nicht mal eben so reinsteckst. Und da sagt er, ja, du, mach eine Liste fertig, gar kein Problem. Habe ich gemacht, war da eine Excel-Tabelle mit 35 Punkten, glaube ich, oder so. Und er sagte, ja, du, also der Trecker ist jetzt gerade noch in der Vermietung, kostet jetzt irgendwie 40.000 Euro, was an der Vermietung einspielt, das lasse ich dir vom Preis ab, dann waren wir nachher bei 38, 37 oder so. Und dann haben wir halt die Punkte, die ich ihm gesagt hatte, noch wieder reingebastelt. Dann sind wir ein bisschen teurer geworden. Aber im Großen und Ganzen hatte ich den Trecker nachher so da, wie ich ihn gerne gehabt hätte. Technisch jedenfalls schon mal. Und dann nachher optisch, macht nachher noch viel aus. So lackiert ist er jetzt noch nicht, aber größere Spiegel ran, schon mal LED-Arbeitsscheinwerfer ran. Andere Reifen habe ich mittlerweile drauf. Radgewichte hatte ich da schon reingekriegt. Ein Frontgewicht hatte ich gleich mitgenommen. Das 870er, was für ein Frontgewicht einfach im Original besser aussieht. So kommt dann halt zum anderen, was viel Kleinkram, so ein Radio, Funkgerät, alles, was man irgendwie mal so haben muss. Immer so Stück für Stück dann nachgerüstet, einen anderen Sitz drauf. Und so, dass er technisch und optisch äußerlich erstmal gut dasteht. Und da so ein bisschen, vor allem muss er technisch erstmal wirklich gut dastehen. Ne? Da sind ja tausend Sachen, wo wirklich so ein Trecker dann in dem Alter dann irgendwie so ein bisschen Probleme bekommt. Da sind schon mal neue Turbolader reingekommen. Dann haben wir nach einem Jahr den Triebsatz neu gemacht. Da haben wir so das Gespenst bei Fendt, wo das Getriebe bei jedem anderen Trecker auch kaputt geht. Und bei gelben Felgen dann vielleicht auch noch 10.000 Euro mehr kostet. Aber da spricht dann natürlich keiner mehr drüber. Aber das ist dann so passiert mal mit. Der hat ja in der Zeit auch schon das Geld verdient, denn und 2 Jahre später jetzt haben wir den Zylinderkopf runter gehabt, weil er mal so getickert hat. Dann Zylinderkopfdichtung neu gemacht. Das hat aber Mitte der Maisernte auch wieder angefangen zu tickern. Dann wussten wir, da müssen wir mal bei. Die Kompression passt auch nicht mehr so richtig vom Motor. Dann haben wir jetzt über den Winter letztes Jahr den Motor einmal komplett rausgehabt, geplant, einmal komplett instand gesetzt. Und so kommt eins zum anderen, aber ich denke und vor allem hoffe ich, dass wir jetzt irgendwie mal so halbwegs rum sind und dass es jetzt ruhiger wird.
Ich kann dich beruhigen, mit meinem 615 ist es genauso und dann fängt es irgendwo anders wieder an. Einmal fertig bist, habe ich nämlich lustigerweise auch gerade.
Ja, ganz klar.
Aber für mich nochmal so zum Verständnis, weil Johannes ja auch eben gesagt hat, so von deiner Chronik her, dass du ja auch ein Lohnunternehmen mittlerweile hast. War das mit ein Punkt, warum du den Traktor angeschafft hast, oder war es doch mehr so ein bisschen, ich sag mal jetzt überspitzt gesagt, Liebhaberei, weil du den unbedingt haben wolltest und kannst sie natürlich auch jetzt dafür einsetzen. Wie würdest du das einschätzen?
Nee, der Weg war definitiv andersrum. Also ich wollte immer 39 haben und irgendwann hatte ich den. Und als er dann hier stand, habe ich geguckt, wie ich den einsetzen kann. Und da fragte ein bekannter Lohnunternehmer hier, du, ich habe eigentlich viel zu viel Trecker. Ich habe fast nur die Maisernte. Im Sommer habe ich gar nicht so viel zu tun. Ich brauche nicht die Trecker den ganzen Sommer hinstellen. Wagen habe ich sowieso. Dann kannst du Wagen von mir bekommen und dann hängst du da deinen Trecker vorne, fährst du damit los. Ja, und da sind dann irgendwie schon 300 Stunden in der Maisernte rausgesprungen, wo der da schon mal fest ausgelastet war und dann von meiner Frau, der Onkel bewirtschaftet einen Pferdehof, so der sagte hier, wir haben hier 100 Hektar Gras pro Schnitt zu mähen, also wenn du mal Bock hast und irgendwie ein Mähwerk findest, dann sieh zu, dann kauf dir ein Mähwerk. So, und dann hatte ich immer mal geguckt und dann über einen Bekannten, der bei Klaas ein Mähwerk gefunden, Schmetterling, so, und dann ging das so Stück für Stück immer langsam weiter und eine Maschine folgte auf die andere und man wächst so langsam dabei raus und ja, das Ganze dann aber immer nur nach Feierabend, so, ne? Denn Hauptberuf, hattet ihr schon gesagt, nach dem Abi habe ich bei Danfoss gelernt, Industriemechaniker gelernt, dann erst in der Montage, in der Motormontage da gearbeitet, wo wir Hydraulikpumpen und Motoren zusammengesteckt haben, in dem Moment Motoren, und bin dann von da aus ins Testlab gekommen. Das ist mein Hauptjob. Da bin ich 35 Stunden die Woche angestellt, von 6 bis 14 Uhr täglich. Und ja, aber da ist dann nach Feierabend dann immer noch eine jede Menge Zeit, um ein bisschen Gas zu geben. Und vor allem so Mähen oder so, das kann man sich ja meistens dann so ein bisschen hinschieben, dass es passt. Oder am Wochenende, da geht dann immer noch einiges.
Und wie kommst du jetzt dann grundsätzlich nochmal, das ist jetzt nicht so ganz klar geworden, wie kommst du zur Landwirtschaft? Du hast gerade schon gesagt, ihr habt selber zu Hause irgendwie so ein paar Hektar Grünland gehabt. Aber wo ist denn der Funke so bei dir übergesprungen, dass du sagst jetzt, dass du so on fire bist sozusagen da als Lohnunternehmer? Und man merkt ja auch, wenn du über deine Sachen da redest, wie du dafür brennst. Wie ist das denn dazu dann gekommen?
Ja, das kommt noch wesentlich eher. Also mein Vater kommt vom Hof aus Niedersachsen, Hannover. Genauer Garbsen, Heidlingen heißt der Ort, direkt unter der Landebahn vom Flughafen. Da kommen mein Onkel, meine Großeltern damals her. Da war ich früher immer so oft es irgendwie möglich war, in den Ferien schon, hab da auf dem Hof, bin damit aufgewachsen, hab da immer die ganzen Ferien verbracht, egal welche. Bin da bei meinem Opa mit Trecker gefahren, der hat mich an die Sache so mit rangeführt, solange ich denken kann. Und dadurch dann von der Pike auf so ein bisschen gelernt. Damals mit 40 Milchkühen und insgesamt 100 Hektar Bewirtschaftung mit ein bisschen Getreide, Mais, Grünland und dann hier zu Hause über diverse Freunde, wo man dann irgendwie mitgeholfen hat. Dann irgendwann nach der Bundeswehr und nach dem Abi in Lohnunternehmen mit reingerutscht, wo ich dann 12 Jahre lang, hattest du ja schon gesagt, mitgefahren bin. Da, das war auch so ein richtiger Allround-Betrieb, Landtische Lohne im Mai. Die machen so ziemlich alles, was es gibt, außer Gülle fahren. So ziemlich alles, was es gibt, außer Gülle fahren, habe ich da auch mitgemacht. Also eigentlich viel Mais gelegt, Rundbein gepresst, Quaderbein gepresst, Bodenbearbeitung geflücht, teilweise ein bisschen Drescher gefahren, teilweise ein bisschen Häcksler gefahren, viel Ladewagen gefahren, viel zwischengefahren, Silo gewalzt, viele Jahre in bei uns in Ostholstein haben wir ein großes Biogasanlage gehabt, mit dem 1050. Und ja, alle Arbeiten, die so anfielen und durch meinen Beruf auch immer viel dazugelernt. So, das war nie so, dass du gesagt hast, hier, ey, hier, komm mal mit, ich bring dir das jetzt mal bei, sondern meistens hieß das, ja, hast du schon mal? Nee, ja, dann lernst du das heute, setz dich mal rauf, da kriegst du schon hin. Und wie das dann immer so ist im Lohnunternehmen und dadurch dann ja alles irgendwie so ziemlich von der Pike auf gelernt und dann mit der Zeit mit den Maschinen gewachsen und bis ich dann da nachher ziemlich alles gefahren bin. Und ja, dann kam irgendwann der 39, dann kam so der Punkt auch mit Frau und Kind und Familie, wo man gesagt hat, so ja irgendwie in der besten Zeit habe ich da über 1000 Stunden nebenbei gemacht. Das war dann schon recht heftig, in jeder freien Minute. Und dann habe ich immer gesagt, ja gut, dann müssen wir vielleicht mal ein bisschen kürzer treten, dann müssen wir mal was anderes machen. Und da ist es jetzt so ein bisschen entspannter geworden.
Das ist gut. Du hast dich selbstständig gemacht und dann ist es entspannter geworden. Das sagen auch nicht alle Selbstständigen von sich.
Ja, das ist noch nicht die Größe so. Ne? Das ist so ein bisschen nebenbei. Ich habe noch genug andere Sachen auf dem Zettel, wie du ja schon eingangs erzählt hast.
Ja.
In dem Fall muss ich an der Stelle nochmal meiner Frau und meiner Tochter danken, dass die das alles so mit möglich machen und tragen. Das ist ja auch das ist nicht selbstverständlich, dass sie mir immer so den Rücken frei halten, dass ich dann mal schön weiter auch mal Zeit habe. Das ist nicht mal ganz so einfach. Und der Frau dann sagt, hier, morgen wollen wir an den See fahren oder wollen wir irgendwie an die Ostsee hier, sind wir schnell hin. Und dann 2 Stunden vorher ruft einer an und sagt, hier, du kannst auf Mähen kommen. dann den richtigen Nerv zu treffen, der Frau zu erklären, dass sie dann vielleicht alleine fährt oder mit einer Freundin, dass ich in dem Moment raus bin. Ist immer nicht ganz einfach, aber sie macht das doch ziemlich tapfer immer mit, was nicht selbstverständlich ist und hält mir da echt den Rücken frei und das ist echt Gold wert.
Absolut.
Ja, schön. Das ist ziemlich wichtig, muss man sagen, ja.
Ja, das geht Hand in Hand.
Ja, anders geht es ja gar nicht so.
Nee, tatsächlich.
Aber deine Frau hat nichts mit Landwirtschaft zu tun?
Ja, sie kommt gebürtig auch so halbwegs mit von dem Pferdehof da, ist da früher auch immer viel mit rumgetobt und dadurch auch immer mit Pferden verbunden, mit der Landwirtschaft im Gröbsten verbunden. Aber eigentlich hat sie immer alles früher in die Stadt gezogen und sie wollte eigentlich immer nach Hamburg ziehen und dann kam ich dazu und sie ist aufs Dorf gezogen und es ist ja mal komplett in die andere Richtung gedriftet und auch in meinen Freundeskreis dann komplett so mit reingewachsen, was dann so weit geführt ist, dass sie anderen Mädels losgingen, um den Jagdschein zu machen und sagten dann hier, Anna, übrigens, du kommst mit. Und sie sagt, ich habe nichts mit der Yacht zu tun, ich kenne da nichts von, warum soll ich bitte den Yachtschein machen? Ich sage, ja, das kriegst du schon hin, das bringen wir da alles bei und das machen wir zusammen und dann schaffen wir das schon. Und so ja, ist sie dann einfach mitgegangen und tatsächlich hat sie ja den Vollzeitkurs gemacht bei uns in Schönmoor hier und hat dann innerhalb von einem Jahr den Yachtschein da durchgezogen und ist da in die Yacht reingerutscht. Ich hatte vorher mit der Yacht überhaupt nichts zu tun und auf einmal sieht man, wie facettenreich und interessant die Yacht eigentlich so sein kann, so dieses ganze Drumherum, die Hege und die Pflege und alles, was das Ganze mit sich bringt und vor allem auch in den Kühlschrank zu gucken und immer das eigene Fleisch da liegen zu haben, was irgendwie so richtig seinen Reiz hat, weil man weiß, wo es herkommt, wo es aufgewachsen ist, dass es artgerecht aufgewachsen ist und dass es bis zum Knall nichts davon gemerkt hat, dass es irgendwie irgendwann vielleicht mal auf dem Teller landet. Mhm. Und dann hat sie mich da so mit angesteckt, dass ich dann auch 2 Jahre später den Yachtschein gemacht habe.
Ach, sie hatte sogar zuerst den Yachtschein.
Ja, ich hätte jetzt auch gedacht, das wäre umgekehrt gewesen.
Ich hatte ihn vor 3 Jahren
erst schon lange gehabt und dann hätte deine Frau den erst nachträglich gemacht.
Nee, genau, war tatsächlich andersrum. Also Yacht hat dann immer irgendwie touchiert, so gerade in der Maisernte oder so, wo die Frauen rauslaufen, die Jäger stehen davor und versucht dann immer irgendwie so in der Richtung zu häckseln, dass sie auf der richtigen Seite rauskommen, dass sie auch eine Chance haben, die Jäger dahin zu wirken oder so. Aber am Ende hat mich das nie so richtig mitgenommen und wurde nie so irgendwie zur Leidenschaft oder so, dass ich irgendwie Interesse daran gehabt hätte. Aber dadurch, dass man es dann so im eigenen Haus hat und das Ganze so sieht, da hat mich dann irgendwie der Virus gepackt und da muss ich dann auch mal mit los.
Ja, das ist doch cool. Ja, das Yacht-Hobby, das haben wir auch schon mal besprochen, Carina. Ne? Wir
sind ja. Ja, ich hätte ihn auch schon längst. Also ich finde das auch genau das, was du eben gesagt hast. Guter Freund von mir, der ist auch Jäger und auch dieses, ne, das Fleisch halt und auch so, ja, einfach dieser ganze Umgang ja so mit der Natur und so. Also es ist ja auch jetzt nicht nur drauf losballern, ne? Also du lernst ja auch echt viel anderes noch drumherum, so mit Natur und ja.
Das ist tatsächlich überhaupt nicht so, dass das drauf losballern, ne?
In Anführungszeichen, das sehen die Zuhörer ja immer nicht, ne? Weil das ist halt, ich kenne halt voll viele, wenn man das so erzählt, ne, dann wirst du direkt schon schief angeguckt. Ja, was ist denn daran geil, sich irgendwo hinzusetzen und auf Tiere zu schießen? Also dann geht es ja immer in erster Linie, ne, in Anführungszeichen, um Geballer.
Ja, aber für dieses Geballer, wie du es nennst, gibt es einfach viele Anreize. Ne? Zum einen, wie du schon sagtest, selber das eigene Fleisch zu haben, was einfach so seinen Reiz hat. Auf der anderen Seite wenn du mal so, wenn du erst Jäger bist, dann fährst du mit ganz anderen Augen so durch die Natur, ja, und guckst, wo gibt das Fasane, wo gibt das Hasen und wo gibt, ja, das keine. Warum gibt es da keine? Ja, weil da vielleicht viele Prädatoren heißen die, also ein Sammelbegriff für Raubwild, für Füchse, für Dachse und so, die sind einfach da und die halten das denn kurz, das Niederwild. So, und wenn man woandersrum da so ein bisschen gegen anwirkt und hier und da mal eine Falle aufbaut oder mal einen Fuchs oder mal einen Dachs schießt, dann hat das Niederwild auch mal wieder eine Chance durchzukommen und durchzugrünen, ja, und auf einmal sind die auch wieder da und auf einmal siehst du wieder einen Fasan in der Fläche, ne? Oder ein bisschen dafür tust, um, ja, mit Blühstreifen, mit mal einen Altgrasstreifen stehen lassen oder so, dass du denen einfach einen Habitat, einen Lebensraum bietest, so, wenn du da so ein bisschen das Verständnis für hast, das ist einfach so viel wert, weil du dann nachher auch einfach merkst, wie viel du der Natur da wieder mit zurückgibst, weil da einfach so viel wieder durchkommt, ne?
Ja. Das meinte ich ja auch mit dieser Naturverbundenheit. Und genau, ich finde, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was ich total krass auch empfinde, ist so dieses, wenn du auf dem Hochsitz sitzt, du bist ja wirklich ruhig auch, ne? Du hast dein Handy alles aus, im besten Fall hast du sogar gar keinen Empfang, weil du irgendwo nirgendwo sitzt. Und ja, diese Ruhe einfach und dann die Tiere zu beobachten auch und so. Also ich habe da auch zum ersten Mal vor, ich war Jahre, ist es glaube ich jetzt her, dann auch einfach Hirsche und so mal in freier Wildbahn gesehen, ne? Und das, ich war so fasziniert davon, wie diese Tiere sich da bewegt haben, dieses Herrschaftliche und so, und habe halt so richtig gemerkt, wie man runterkommt dann auch dabei. Und dann, das war so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, dann so, ja, ich brauche auf jeden Fall einen Jagdschein, so auch einfach zwischendurch mal sich runterholen, ne? Aber ja, hab's immer noch nicht geschafft.
Ein Riesenthema dabei auch die Kidsrettung, ne? Da sind wir jetzt im Frühjahr ziemlich aktiv gewesen. Ein Thema, was immer aktiver wird und immer bewusster wird. Früher war das einfach so, dass man Kids getroffen, so, und hat das dann irgendwie an die Kante gepackt, so, ja, hat das also erstmal um die Ecke gebracht, weil man es irgendwie schon verstümmelt hatte, hat das irgendwie an die Kante gepackt, hat den Jägern Bescheid gesagt, hier, ich habe Kids getroffen. So, aber das kann man einfach verhindern, wenn man heute so in einem Dorf hier jetzt mittlerweile schon 3 Drohnen die Fläche vorher einmal abgeht, wenn eine WhatsApp-Gruppe, wo, ich weiß nicht, 20, 30 Leute drin sind, dann organisieren sie die Termine, die Bauern sagen Bescheid, wann sie mähen wollen, dann trifft man sich morgens zentral an einem Ort, fährt dann die Flächen ab, fliegt mit der Drohne einmal überweg, geht in Teams, 3er Teams zum Beispiel, da unter lang, immer von einer Kante zur anderen. Die Drohne fliegt die AB-Linie kreuz und quer darüber hinweg und hält dann an, sobald sie irgendwie einen heißen oder einen warmen Punkt sieht. Das Team geht hin mit dem Kescher in erster Linie, setzt das Tier erstmal fest, guckt dann, was es ist, und nimmt das dann in den Korb, stellt das an die Seite, die Fläche kann in Ruhe gemäht werden, und danach kann man das Tier wieder freilassen, ohne dass man dem Schaden zufügt, ne? Und es sind so viele Aspekte dabei. Viele sagen denn, wenn man da irgendwelche Fotos postet, ja, wieso mäht ihr nicht einfach später? Ja, das Futter ist dann gerade gut für die Kühe, weil es dann eiweißreich ist und da viel Energie drin ist, oder später für die Pferde. Dann muss es halt ein bisschen älter sein, dann ist es noch viel dichter, dann sind die Kitze schon größer, aber verstecken sich noch genauso drin. Da muss man die Fläche einfach mal absuchen, und das ist das Einzige, was da wirklich zuverlässig hilft, die Kitze dann beiseite zu schaffen, die Fläche zu mähen und danach wieder freizusetzen. Ne? Mhm. Oder es sind ja nicht nur Kitze, es sind ja viel mehr, so Fasanengelege, Entengelege und. Da sind ja ganz viele Tiere, die da wirklich im langen Gras dann die Dickung suchen. Ja. Das ist schon ein schönes Thema auch, wo man merkt einfach, dass man was Gutes tut. Und wenn man da die Leute so ein bisschen abholt und positiv drüber berichtet, dann merkt man auch, dass es ganz schnell Gehör findet und dass die Leute das auch ganz schnell verstehen, ne, dass es irgendwie Sinn macht.
Ja, absolut.
Also das finde ich auch tatsächlich ein Thema, was auch im Social-Media-Bereich ziemlich stark mal, also auch positiv wahrgenommen wird, glaube ich. Auch wenn man so Kommentare dann liest oder so, oder dass die Leute auch so verwundert sind, dass man mit so einer Drohne auch schon so, wie du schon sagst, diese Eiergelege oder die Gelege dann erkennen kann und so. Das meint man ja gar nicht, dass so eine Wärmebildkamera, dass die so ein Reh, so ein Kitz erkennt, das kann man sich vielleicht noch gut vorstellen. Aber dann sogar so ein paar Eier, ne, dann meinen die meisten immer, ja, das, so weit kann man noch nie erkennen, aber das ist ja tatsächlich der Fall. Ne? Und da
ja, schon
bin sagen. Ich auch selber immer verwundert, wie weit die Technik da ist. Da muss man sich immer vorstellen, aus wie viel Meter Höhe da so ein Ei erkannt werden kann.
Ne? Ja, klar. Mehrere Eier. Das ist schon krass, ja. Aber am Ende, ja, zum einen, ja, weil die Hände dann bis zum Letzter drauf gesessen hat und das einfach dadurch warm ist und die Wärme abstrahlt, und das erkennt man dann mit der Wärmebildkamera ganz gut. Ne? Aber auch ein Thema, was man unbedingt immer in den Morgenstunden machen muss, weil sobald die Sonne rauskommt und es wärmer wird, da leuchtet jeder Maulwurfshaufen und jedes Ampferblatt und dann fließt du nur noch das Kraut an und siehst die Tiere nicht mehr. Deswegen ist das immer so ein Thema, wo man dann tatsächlich morgens um 4 ausstehen muss, damit man auch ein bisschen Fläche schafft dann vor dem Sonnenaufgang.
Und dann machst du dann noch immer vor der Frühschicht sozusagen, dann immer vor 6 Uhr oder wie?
Genau, wenn das rechtzeitig losgeht, dann bin ich auf jeden Fall dabei und dann gehe ich da auch mal mit raus auf jeden Fall, ja.
So viel zum Thema 24 Stunden und die Nacht, ne?
Genau.
Schläfst du auch mal so?
Bei Einsatz kommt dann nochmal nachts oder so kurz und dann geht's direkt
weiter. Ja, das Gute ist ja nicht immer, ne? Das ist mal eine Nacht, wo das die ein bisschen kürzer ist, aber im Großen und Ganzen geht sich das dann immer wieder irgendwie aus.
Ja. Wir sind ja noch jung, ne?
Genau,
ich habe ja festgestellt, wir sind ein Jahrgang. Wir stecken das noch weg.
Genau.
Was lachst du denn da jetzt?
Ich wollte sagen, da bin ich ja noch das Küken hier.
Ja, du bist das Küken hier. Genau.
Ja, da fühle ich mich direkt gleich viel besser, aber nicht umso wacher, muss ich sagen.
Ja, merkst du was?
Ja, schön.
Ja, und dann ein Thema, was wir noch anschneiden können, was du gesagt hattest, Australien. Ne? Wir waren damals,
ja, genau. Das wollte ich auch noch sagen, ja.
Hattet ihr auch schon öfter mal angesprochen, ob ihr schon mal los wart oder so. Ich bin tatsächlich, hatte mich bei Danfoss beworben und dann hieß es ja, das geht im September los, war aber irgendwie Oktober, November, also ein halbes Jahr noch gut Zeit. Und ich wusste nicht so richtig, was ich dem halben Jahr dann noch anstellen soll. Und dann hatte ich überlegt so und dann kam mir irgendwann die Idee, oder meine Mutter sagt das sogar tatsächlich, fahr nach Australien, seh zu, dass du das erlebst. Und ja, dann bin ich zum Flughafen gefahren und hab mal geguckt nach Tickets und hab dann eins gekauft für ein paar Tage später und bin einfach mal so spontan von einem Tag, ein paar Tage waren noch dazwischen wegen Visumbeantragung und so. Aber als das dann da war, nach 14 Tagen glaube ich oder so, da ging das dann los, bin ich rübergeflogen und tatsächlich ohne einen konkreten Plan. Also man macht sich ja so seine Vorstellung und denkt sich irgendwie was aus, was man so erleben will und wie das dann so alles laufen soll. Dann kommst du da drüben an und irgendwie ist alles anders. Und das Kartenhaus bricht so zusammen. Und naja, dann fängst du erstmal wieder von vorne an und baust dir ein neues Kartenhaus und machst den neuen Plan. Und hab dann am Flughafen in Melbourne, da bin ich hingeflogen, in Melbourne einen Franzosen getroffen. Das war ganz cool. Vorteil war, er sprach kein Wort Deutsch und ich kein Wort Französisch. Da haben wir uns auf Englisch kommuniziert und dadurch beide Englisch gelernt. Und dann ja diesen ganzen regulatorischen Kram, den man da drüben braucht, um da arbeiten zu können. Steuernummer, Kontonummer beantragen und all sowas. Handykarte beantragt, so alle sowas organisiert in Melbourne. Und dann sind wir mit der Bahn dann losgefahren auf Jobsuche. Dachten wir, kommen da rüber und dann steht die Tür offen und dann will man schon was finden. Aber das war irgendwie in dem Moment erstmal schwieriger, weil man gar nicht so das Netzwerk hatte in die Richtung. Und sind dann erstmal auf diese Standard-Fruit-Picking-Farm gekommen, wo er dann direkt als Picker anfangen wollte. Ich habe dem Farmer dann gleich erzählt, hier, ich würde sonst auch Trecker oder Gabelstapler fahren. Aber da war die Saison noch nicht so richtig und deswegen ging das auch wieder zu Ende. Dann bin ich noch weitergefahren. Dann bin ich irgendwann im Gewächshaus gelandet. Hab da Gewächshaus mit sauber gemacht, so ein Gurkengewächshaus mit Chlorwasser durchgespült, die alten Pflanzen raus, mit dem LKW dann den Biomüll da weggefahren und neue Gurken reingefahren und reingestellt, angetüdelt, Bewässerungsschläuche angemacht und so. Das habe ich eine Woche lang gemacht, gefiel mir eigentlich ganz gut, war vor allem auch richtig gutes Geld. Und irgendwann sagte der Farmer, hier, du kannst hier Spritze fahren. Ja, coole Sache, für Spritze fahren. Ja, komm mal, nächsten Montag kommst du dann erst um 22 Uhr und dann zeige ich dir, wie die Spritze geht. Ja, alles klar, ich denn dahin. Hat er da so einen 40 PS Schlepper gehabt, so einen Wasserwagen dahinter. Ich sag, wo ist jetzt hier die Spritze? Ja, das ist die Spritze. Hinten eine Schlauchtrommel drauf und dann hattest du so eine Schubkarre mit so einem Gestänge und dann kannst du da durchs Gewächshaus laufen und damit die Gurken spritzen. Boah, und dann läufst du ja wirklich eine Reihe nach der anderen da ab und immer durch die Dämpfe vom vorletzten Mal wieder durch und alles dann irgendwie mit so einem Einmal-Overall an. Die Gurkenpflanzen, alles scharfkantig, die schneiden dir die Ärmel ab. Das habe ich eine Nacht gemacht, da habe ich gesagt, Jungs, hier ist auch nicht so meins. Dann habe da auch einen Sack gehauen und bin dann noch weiter, ein bisschen erstmal gereist an der, was ist das hier, Ostküste hoch, nach Sydney, da einen Kumpel getroffen, der auf der Farm da gearbeitet hat, der sagte, ja, im Moment ist nicht so viel Arbeit, aber wenn wir Arbeit haben, dann rufe ich dich an. Dann weitergereist bis hoch nach Cairns, da haben wir einen anderen Kumpel getroffen, ein paar Kokosnüsse am Strand gepflückt da, ein paar wilde Geschichten erlebt, Krokodile gesehen und so, alles, was dazugehört. Und dann rief der andere Kumpel an, hier, geht jetzt los, hier, wollen dreschen, kannst runterkommen. Und dann bin ich da 2000 Kilometer innerhalb von 24 Stunden mit meiner alten Karre runtergefahren. Ich hatte so einen alten Nissan Pathfinder mit, was hatte der, 400.000 Kilometer runter, Baujahr 88, genau wie ich. Und dann mit der Karre da runter, ohne Klimaanlage. Radio hatte er auch nicht, hatte ich mir mein Handy mit dem Sicherheitsgurt um den Kopf gebunden, dass ich ein bisschen Musik hören konnte, was verfahren. Fällt's da runter, weil dann wieder warm war. Und ich am Schwitzen, und ich kenne es da Wasser immer dabei. Dann bin ich da die Tour runtergefahren und dann haben wir da angefangen und ja, der größte Teil der Getreidewernte war durch, aber haben noch ein bisschen Hirse gedroschen und nachher dann Scheibenegge gefahren. Viel Buschränder, dann urbar gemacht da, wo wir dann mit der Raupe durchgefahren sind, das weggeschoben haben, mit dem Radlader in die Knüppel eingesammelt da und Feuer gemacht und so. Maschinen repariert, Getreide eingelagert, umgelagert und ja, alles, was so dazugehört, das war so ein Ackerbaubetrieb, die hatten 10.000 Hektar Busch und 10.000 Hektar Ackerbau ungefähr, so als Familienbetrieb, so nebenbei. Ach so. Alles an Technik, was man dann dafür braucht, irgendwie zwei, drei Quadtrags und zwei dicke Johnnies, 8R, einen Steiger, einen ziemlich neuen, selbst von der Spritze, drei Drescher, glaube ich, und oder zwei, drei Drescher, alles, was man so braucht halt. Ein paar Trucks dann, um das Material hin und her zu fahren, Dünger ranzuholen und Getreide wegzufahren, ein paar Lager dafür. So ein Familienbetrieb. Und die dann so aus sich rausgewachsen sind, hier und da, ihre Standorte hatten, im Umkreis von, ich würde sagen, so vielleicht 100 Kilometer. und dann immer so eine Farm gekauft haben mit den Farmgebäuden, die dazugehörten, hatten in der Mitte so ihre Zentrale, wo die ganzen Maschinen standen, Diesel stand und das Getreide eingelagert wurde und dann rundherum so die alten Farmen, die sie dann immer so im Laufe der Jahre dazugekauft hatten. Als wir dann da hinkamen, hieß es dann auch, ja, sucht euch mal ein Haus hier aus, wo ihr wohnen wollt, und dann sind wir da von Haus zu Haus gefahren, haben uns das Beste ausgesucht und sind dann da eingezogen in Forest Home. Und das war so ein bisschen wild. Also laufend Wasser hatten wir aus dem, was war das, 4.000, 5.000 Liter Tank, wo das Regenwasser reinlief. Aber hin und wieder mal ein toter Frosch drin oder so. Dann war das Wasser ein bisschen muffig. Und aber Gas ja aus der Gasbuddel und Klimaanlage, Strom hatten wir da. Sonst recht abenteuerlich gelebt da und gehaust, aber zu dritt da in der WG gewohnt und eigentlich eine coole Zeit gehabt. Dann haben wir ein Pickup gekriegt und sind da jeden Tag eine halbe Stunde mit zur Arbeit gefahren und abends dann wieder zurück und ja, jeden Tag irgendwie 17 Stunden auf dem Trecker gesessen oder auf der Maschine gesessen und irgendwie ordentlich Stunden gerissen da und hin und wieder da mal ein ordentlicher Regenschauer, da hast du mal drei Tage festgesessen, kam es gar nicht mehr weg, weil die Sandwege alle aufgeweicht waren. Dann kam da irgendwann ein Grader, hat das wieder abgezogen und dann konntest du wieder halbwegs rauskommen oder vorher mit Allrad und ja, viel erlebt da, viel mitgemacht, viel gesehen und war schon eine spannende Zeit. Und dann ging das nachher auf viel Zeit los, dass er wieder zurück wollte und dann haben wir gesagt, gut, dann müssen wir noch was erleben. Fahren wir nochmal los und sind wir mit meiner Rostkarre losgefahren nach Brisbane und von da rüber geflogen nach Neuseeland. Dann mal 14 Tage in Neuseeland, einmal Vollgas, wirklich Auto gemietet da drüben und dann alle Sehenswürdigkeiten, die man so gesehen haben muss, einmal eine Stecknadel reingesteckt und sind dann einmal komplett so rumgetourt, haben uns alles angeguckt in 14 Tagen. Das war schon richtig sportlich. Also meiste Zeit im Auto geschlafen, hin und wieder mal im Hostel, damit man irgendwie duschen konnte oder irgendwie ein Netzwerk zu knüpfen, aber im Großen und Ganzen eigentlich nur Strecke gemacht. Aber auch richtig viel gesehen, richtig viel erlebt mit Queenstown nachher, mit Bungee Jump und Rafting und alles, was so dazu gehört. Mit Delfinen geschwommen und getaucht und also alles, was man so gemacht haben musste, auf dem Gletscher raufgelaufen, in irgendwie auf dem Strand gewesen, wo du rumgebuddelt hast, und auf einmal kam da kochendes Wasser hoch und all solche Geschichten erlebt. Das war schon richtig cool. Und ja, dann nachher wieder zurück. Er ist dann nach Hause geflogen, ich wieder auf die Farm und dann haben wir die Seeding Season noch mitgemacht, haben da jede Menge Getreide gedrillt. Mit, waren das damals 12 Meter Drillmaschine, glaube ich, hinterm 8R bin ich gefahren. Die große Drillmaschine waren irgendwie 18 Meter oder so und dann Hektar fressen da, immer hoch und runter den ganzen Tag.
Aber das ist doch wirklich so, wie man sich das vorstellt. Ne? Das habe ich jetzt schon mehrfach, dann hast du so kilometerlange Schläge, wo du dann wirklich immer nur geradeaus fährst und dann wieder irgendwann wieder eine Dreiviertelstunde wieder zurück, so ungefähr.
Ist das genau so ist das, ja. Und der andere, der Helfer hatte mein Starfire dann so umprogrammiert, dass er sogar die Birne selber fahren wollte. Ich sage, Schluss jetzt hier. Die nimmst du mir nicht, das mache ich doch selber. Und dann will ich das Lenkrad überhaupt noch am Tag noch mal in der Hand hält.
Ja, aber man ist ja schon ziemlich entlastet, aber ich kann mir vorstellen, dass man dadurch auch ziemlich müde wird. Na, wenn man jetzt wirklich da Nachtschicht, ich weiß nicht, ob ihr Tag- und Nachtschicht, aber da habe ich jetzt schon von vielen gehört, die dann auch eine Nachtschicht gefahren sind, die dann auch gesagt haben, boah, da musst du dich aber ziemlich bemühen, wach zu bleiben, wenn du eine Dreiviertelstunde in eine Richtung fährst und du musst ja irgendwie, du guckst natürlich nach der Maschine, aber du musst ja trotzdem die irgendwie auch wach halten, weil sonst bei uns zu Hause oder in Deutschland kennt man ja, da bist du ja andauernd irgendwann am Drehen, am Wenden, dann fährst du mal zum anderen Feld und so. Also, dann musst du die Maschine wieder sauber machen, dann musst du mal absteigen, dich bewegen, aber wenn du jetzt wirklich eine Dreiviertelstunde hältst, ja nicht zwischendurch an, gehst mal eine Runde um den Trecker und fährst dann wieder weiter oder macht man dann doch dann? Oder?
Ja, zum einen sind wir nur Tagschicht, also in Anführungsstrichen Tagschicht gefahren, wir sind irgendwie morgens um 6 los und dann bis abends 22, 23 Uhr, so lange wie das irgendwie ging und dann wieder zurück, irgendwie so jeden Tag 17, 18 Stunden gerissen. So, und dann hast du ja trotzdem irgendwie, ja, du guckst nach dem Trecker, du guckst nach deiner Maschine, guckst, ob alle Tüten auf sind oder ob da mal was verstopft ist, guckst, ob du Saat und Dünger mit hast, musst das dann hin und wieder alle 3, 4, 5 Stunden mal auffüllen und immer so kontrollieren. Dann bist du immer zu zweit, dann stichelt man sich so ein bisschen an über Funk, erzählt sich irgendeinen Quatsch noch zwischendurch oder sonst, was man auch den hoch anrechnen muss da hinten, du bist ja im härtesten Outback, aber du hast einfach überall LTE, du hast überall volles Internet gehabt und war immer so ein bisschen... Die letzten sind, wenn du da drüben bist, bist du ja auch in einer anderen Zeit. Wenn du morgens aufstehst, dann gehen die anderen zu Bett und irgendwann nachmittags stehen sie wieder auf. So, dann kann man zu Hause mal ein bisschen schreiben und einfach irgendwie so ein bisschen Netzwerken, Social Media und so. Das war damals ja auch schon ein Thema. 2012, das ging dann auch schon.
Was gab es denn da? Wer kennt wen? Oder StudiVZ? Gab es da schon Facebook? Ich weiß es gar nicht. Ja. Aber wie kam es denn dazu dann eigentlich, wenn wir gerade bei dem Thema schon sind?
Das ging damals beim Lohner los, wo ich da war. Da habe ich, ich glaube 2008, 2009 oder so, mit einem Fotoapparat damals Videos gedreht und dann beim Häckseln irgendwelche Clips gedreht, die ich dann immer mal so zusammengeschnitten habe und dann bei YouTube hochgeladen habe. Und irgendwann dachte ich so, jetzt machst du mal ein richtig krasses Video, jetzt filme ich mal das ganze Jahr. Und dann habe ich wirklich jede Arbeit, alles, was der Lohner gemacht hat, alles irgendwie mit dem Fotoapparat gefilmt und in Clips zusammengeschnitten und festgehalten und immer auf der externen Festplatte gespeichert und wollte dann so ein richtig großes Video rausbringen. Und irgendwann hat meine damalige Freundin die Festplatte runtergeschmissen und alles war weg. Das war der Punkt, wo YouTube gestorben ist. Habe ich nie wieder mit angefangen, hatte ich keinen Bock mehr drauf. Das war mir einfach viel zu viel Arbeit, dieses ganze Geschneide und Gefilme. Mhm. Dann kam irgendwann der so, dass wir am Maishäckseln da unten waren und hatten dann irgendwie so mit dem Handy Quatschvideos gemacht so und sagten dann, ja, wenn ich das jetzt poste, sehen deine Leute das nicht. Wenn du das postest, sehen meine Leute das nicht. Komm, lass uns eine Seite machen, wo wir unsere Freunde einladen und dann haben wir die zusammen, dann könnt ihr das sehen. Ja, gute Idee, machen wir so. Wie wollen wir uns denn nennen? Ja, dann Namen überlegt, aber nichts eingefallen. Dann nennen wir uns erstmal, was machen wir hier? Fanfahren, nennen wir uns die Fanfahrer. Und so, das war die Geburtsstunde der Fanfahrer damals mit Jörn zusammen. Haben wir damals dann irgendwie angefangen und dann mit mal waren dann irgendwie 100 Leute da drin und so, Mensch, viele, die sich für Trägervideos interessieren. Und am nächsten Tag waren 200 drin. Oh gut, jetzt sind wir alle drin. Und das ging, hört aber irgendwie nicht auf. Es waren irgendwie jeden Tag 100 mehr und dann hat immer mal ein Video nachgelegt und die Geschwindigkeit, in der das wuchs, wurde irgendwie immer doller und bis wir dann nachher irgendwie auch irgendwie 50.000 Follower bei Facebook damit hatten. Irgendwann sagte er, steigt aus, dann haben wir den Quatsch alleine weitergemacht. So kam das mit Facebook. Und irgendwann hat man aber gemerkt, wenn man bei Facebook was postet oder bei Instagram, bei Facebook ist die Reichweite nicht mehr da, dann bei Instagram ist es irgendwie immer stärker. Und dann habe ich mich irgendwann bei Facebook so zurückgezogen und wollte das Ganze dann zu Instagram rüber transferieren. Habe dann überlegt, ob ich es wieder die Fanfahrer nennen oder mir einen neuen Namen gebe. Und dann habe ich gesagt, meine Güte, ich habe jetzt ein Konto, ich heiße Henrik Lindemann, warum will ich das nicht mit meinem echten Namen machen? Habe das dann einfach so laufen lassen und dann, ja, mittlerweile auch irgendwie auch gute 60.000 Follower da, wo man dann doch irgendwie nie gedacht hätte, dass man mit so einem Quatsch so viele Leute erreicht. Und teilweise auch so Sachen dabei, Berlin, die Demo oder so. Oder bei uns das Grillen auf dem Balkon, wo du dann auf einmal irgendwie 350.000 Likes für kriegst für so ein Quatschvideo, wo du niemals gedacht hättest, dass ich überhaupt irgendwie mal was kann. So.
Ich habe mir letztens auch nochmal angezeigt, habe ich erst gesagt, die Stimme kenne ich doch irgendwoher. Ja. Und dann war das einfach, du meinst ja mit dem Teleskoplader, hoffe ich.
Ja, genau, richtig.
Ja, genau. Das fand ich ja ziemlich lustig, muss ich sagen.
Ja, und irgendwie mal erreichst du dann doch so ganz schön viele Leute mit so einem Quatsch dann, ne? Und dann irgendwie, ja, witzige Sache. Und irgendwie auch das, was es so mit sich gebracht hat, ne? Dann irgendwie auch auf Agritechniker sind wir dann alle irgendwie so halbwegs zusammengewachsen, dass man die Leute so kennengelernt hat. Ersten Abend da bei Grimmel, bei René Wengeleski gestanden, mit Justus zusammen. Wir waren so die ersten zwei, drei, die da zusammenstanden und dann sagte René, hey, geh doch mal hoch da. Wir haben hier so eine tolle Empore. Und dann standen wir da oben, ja, müssen wir doch voll machen hier. Wollen wir mal alle anrufen, wo die sind, wir alle mal hier zusammenkommen bei Grimmel. Und dann hatten wir da irgendwie Bescheid gesagt, hier, kommen alle her, hier alle angerufen, die wir irgendwie kannten, wo wir wussten, dass wir auf der Messe sind. Und naja, standen wir da irgendwie mit 30, 40 Leuten oben auf dem Stand und haben da Bier getrunken. Das war ganz witzig.
Ja, da redet Justus auch heute noch von. Da ist ein einschneidendes Erlebnis. Tatsächlich habt ihr euch doch das erste Mal auch gesehen oder so, ne?
Ja, genau. Ja, da haben wir uns kennengelernt und lieben gelernt. Und,
ja, genau.
Wir kamen das jetzt mit.
Und ihr habt ihr zwei das nicht auch ausgeheckt mit der Solitär DT?
Ja, das kam tatsächlich noch anders. Die Feldtage standen so im Raum und ja, Feldtage, ackerbaulich, ist ein Interesse von mir da, aber so richtig einen Plan davon hatte ich nicht. Hab da großes Interesse dran, aber nie so richtig den Bezug dazu gehabt. Also klar, Getreidearten kenne ich und was man da richtig macht und was man falsch machen kann. Aber jetzt irgendwie da hinfahren und vier verschiedene Weizenarten angucken oder so, konnte ich mir nichts darunter vorstellen. Das war nicht so mein Thema. Und dann sagte Erik aber, das ist ein Mitarbeiter da vom Gut hier, ich komme hier vom Hof, komm mal vorbei, du kannst dich hier bei mir aufs Sofa legen und dann komm mal her hier. Ich sage, ja gut, dann Crop Night, irgendwie Mittwochabend komme ich vorbei und dann fahre ich Donnerstag wieder nach Hause, nehme mir Donnerstag frei, komme Mittwoch nach der Arbeit und dann kriegen wir das schon hin. Dann kam parallel noch, habe ich ein Parallelversystem bei mir auf 39 aufgebaut von Topcon und dann parallel mit Topcon noch geschnackt, ist ja hier, sieht das aus? Normalerweise müssen wir das doch da ausstellen. Habt ihr da einen Stand? Ja, haben wir. Aber wir wissen nicht, ob wir da den Stand noch größer kriegen, dass wir da noch einen Trecker mit hinstellen können. Okay, da war die Idee geboren, da die Schwachsinnsidee mit dem Trecker da runter zu fahren. Da hatte ich nochmal wieder mit Justus gesprochen. Ich sage, Justus, hier, wenn das mit Topcon nicht klappt, ne, können wir da irgendwas Blaues hinterbinden, dass wir da mal eine wilde Tour von zurecht kriegen. Justus dann ja gleich Feuer und Flamme, hat er versucht, irgendwas möglich zu machen und sagte, ja, da kriegen wir irgendwas hin. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, das wird gut gehen. Nächsten Tag rief Topcon aber an und sagte, nee, wir haben auch alles möglich gemacht. Sag Lämpchen bitte ab. Wir stellen den bei uns hin. Ja, und dann kam tatsächlich noch Akku-Kontakt dazu, die wilde Tour, die das Wochenende vorher dann schon losging. Dann bin ich da schon runtergefahren, den ersten Tag dann auf Hofvogelsang da mit dem 39 auf dem Hof gewesen. Dann haben wir den rübergefahren, da eine Kartoffelhalle gestellt und dann sind wir erstmal die Tour mitgefahren. Dann haben wir ihn nachher bei Topcon auf dem Hof gestellt, auf dem Platz da gestellt und irgendwann, irgendwie kribbelte mir das dann immer noch in den Finger. Wenn man die Vorführung gesehen hat, die ganze Maschine in Bewegung und der 39 steht da so ruhig, bin ich nochmal zu Justus rübergegangen und gesagt, Justus, meinst du nicht, wir können das vielleicht doch nochmal umbauen? Er sagte, ja, können wir von mir aus gerne, ich bin sofort dabei, ich kläre das bei uns alles ab, aber das größte Problem wird für dich die DLG sein, ja. Weil die da alle so ein bisschen eingefahren sind. Dann musst du irgendwie polizeiliches Führungszeugnis vor 8 Wochen schon abgegeben haben und Fahrerbriefing und dies und das, und das ist unmöglich, da ranzukommen als Fahrer so spontan. Also wir können deinen Trecker da reinbringen, aber da muss unser Fahrer drauf sitzen. Da waren immer die Jungs von der DLG, mit denen haben wir die Abende hier immer schon hier und da nochmal ein Bierchen getrunken. Vielleicht kenne ich da den einen oder anderen auch über Erik. Denn dahin, ich sag hier, der erste, den ich gekannt hatte, da, als ich losgelaufen bin, ich sag hier, du, wer ist denn hier verantwortlich für Trecker und Vorführung? Ja, das ist der da hinten. Ja, wenn er mich jetzt nicht kennt, dann wird das eh nichts. Naja, denn da hinten, das war einer von denen, mit dem wir Bier getrunken hatten. Ich sag hier, moin, hier, ich wollte hier ganz gerne mal die Demo mitfahren. Er sagte, ja, kein Problem. Zeig mir mal den Führerschein. Ja, hast du. So ein paar Sachen muss ich noch mal erklären, hat er denn gemacht, und sagte dann, ja, ich rufe oben an, da kriegen wir hin. Und so kam das denn, dass wir dann irgendwie Mittwochabend umgebaut haben, den 728 bei Topcon hingestellt haben, den 39 vor die DT. Dann sind wir Donnerstag damit die große Vorführung gefahren. Das war schon ziemlich cool.
Ja, und Mittwochabend dann noch die Testfahrten. Dann. Die haben ja auch schon ordentlich Publikum gezogen davor der Crop Night. Ne?
Ja, das auf jeden Fall, ja. War cool. Und vor allem diese ganze Konnektivität, die jetzt auf 39 draufsteckt, das, was so möglich ist, und dass die Drillmaschine da so perfekt hinterpasst. Ne? Ich meine, 3-Punkt und Hydraulikstecker, das passt immer, aber die Drehmaschine hatte kein Display, nichts dabei, und wir haben Isobus an das Topcon-Parallelversystem angeschlossen, und das hat 5 Minuten gedauert und alles war hochgeladen und kommunizierte miteinander, und ich konnte mit dem Trecker die Drehmaschine 100% steuern, mit Section-Control und allem, was dazugehört. Und das war schon so ein Moment, wo ich echt begeistert war von dem, was der Trecker kann und konnte. Das ist schon echt eine feine Sache, dass das so funktionierte, und ja, ohne Probleme dann wirklich da 2 Früchte gleichzeitig gedrillt in unterschiedlichen Aussatzstärken und alles, was dazu gehörte. Das war schon cool. Hat Spaß gemacht.
Da muss man auch tatsächlich sagen, der Schlepper, das haben wir auch nachher, und wir haben das ja dann mittwochs da umgebaut, und Donnerstag war ja der letzte Tag, und dann alle, wir haben da auch, unsere Verkäufer waren dann ja alle am Donnerstag da, die hatten das zum Teil auch gar nicht mehr gesehen, dass wir den Schlepper umgebaut hatten, und dann haben wir erst gedacht, Justus und ich, boah, was sollen jetzt alle da sagen, beschweren sich, dass wir so einen alten Schlepper davor haben, aber jetzt sagen alle ausnahmslos, boah, warum fahren wir nicht immer mit solchen Schleppern die Vorführung?
Ja, ne? Ja.
Und man immer mache, guck mal, und vor allem immer, wenn der Schlepper nur angegangen ist, alle Leute sind direkt stehen geblieben, man hat irgendwann Brummen gehört, und dann sind alle da hingelaufen, haben sich den Trecker angeguckt und die Maschine, das war schon gut, muss ich sagen.
Das war herrlich, ja. Allein der Combined Powers Maschine daneben mit dem Grubber dahinter, ja. Und dann der 39 mit der Drille. Das war schon ein Bild für die Götter da. Das hat schon Spaß gemacht.
Ja, aber vielleicht wäre das ja nochmal was für dich, dann mit deinem Unternehmen als Vorführfahrer dann unterwegs zu sein, mit deinem Trecker und unseren Maschinen oben in Schleswig-Holstein.
Überhaupt kein Problem. Ich bin sofort dabei bei dem Quatsch. Das einzige Problem ist, mein Urlaub ist für dieses Jahr schon ziemlich aufgebrannt jetzt mit den ganzen Unternehmungen, die ich die letzte Zeit so hatte. Ich bin noch eine Woche mit der Frau ins Allgäu und der Tochter und den Schwiegereltern. Dann 3 Wochen noch Maisernte. Und nachher ein paar Tage noch für Weihnachten. Ich muss mit meinem Chef sprechen, ob ich ein paar Tage unbezahlten Urlaub kriege, und dann kriegen wir das alles hin.
Ja. Naja, aber das ist tatsächlich so, das hat man ja auch tatsächlich gesehen, da muss man auch sagen, die Mitbewerber, die hatten da ja auch ein paar schöne Dinger dabei, ne? Da war ja ein 7810 noch dabei, genau, das ist ja, weiß nicht, also das ist ja, musst du jetzt auch selber wahrscheinlich zugeben, Henrik, das ist natürlich auch ein Klassiker, der auch nicht zu verachten ist, auch wenn man Fanfahrer ist.
Zähne knirschen. Ich wünschte, die nein. Zuhörer könnten dein Gesicht sehen.
Ja. Nein, John Deere ist scheiße, nein, da muss man ehrlich sein, also es gibt überall die Legenden, und Fan war damals schon in allen Ligen besser, wenn du so 615 mit dem 7810 vergleichst oder mit dem 1455, das ist eine andere Liga, ne? Der 615 damals schon. Obwohl der 615 ja lange hinter dem 14er zurückstand, weil der 14er irgendwie, die Jungs waren da eher in Gang, da viel Leistung rauszukitzeln und so, deswegen waren die Dinger früher irgendwie schon so richtig schnell, richtig viel unterwegs und berühmt. Die ersten Legenden, die so aufkamen, war irgendwie so gefühlt der 14er. Mhm. Der 7810 dann auch, ja, gab es ein paar von, und irgendwann dann der 615 jetzt mittlerweile auch wieder, ne? So, aber das hat gefühlt irgendwie, kam der so ein bisschen hinterher.
Das stimmt, ja.
Obwohl ich glaube, die kann man alle so ziemlich auf einem Niveau nennen, so, ne? Und egal was, 180-90, und das gibt ja so viele tolle Farben.
Ja, du hast schon recht, da gibt's schon schöne Dinger.
Genau, und das Entscheidende ist ja nachher auch, dass sie gepflegt sind, dass sie im Zustand so ein bisschen erhalten sind, dass es Spaß macht, damit zu fahren, und dann ist es doch egal, was für eine Maschine ist. Und muss ja gar nicht immer der Größte der Reihe sein. Das ist genau mit 300er Fans oder was gibt das noch hier, 65, weiß ich nicht, in gelben Felgen und so. Das gibt ja von allem so coole Maschinen noch, die irgendwie gelebt und geliebt werden.
Ja.
Und das ist halt immer eine feine Sache, wenn man die wirklich so schon immer hat und am Leben hält und Spaß daran hat, ja, weitermachen. Ne? Das kriegst du nie wieder.
Gibt es denn einen den du dir noch erfüllen würdest? Also würdest du sagen, boah, der fehlt mir noch in der Reihe, oder bist du mit deinem 39 rundum glücklich.
Ja, ich wollte tatsächlich, hatte ich auch mal so den Gedanken, nochmal irgendwie 926 grün und eckig dazu oder so. Hatte ich immer Bock drauf, aber irgendwann stand ich vor der Entscheidung, was nehme ich jetzt? Und dann war bei uns in der Nachbarschaft 926 als schwarze Nase zu verkaufen. Und hatte selber aber nicht das Geld, habe ich mit dem Kumpel zusammengelegt, dann haben wir halbe den Trecker gekauft. Und genau so war dann irgendwann nochmal 29 zu verkaufen, grün und eckig. Und da hatte ich auch wieder nicht das Geld und dann haben wir wieder halbe gemacht und da hatte ich zwei halbe Trecker und er auch und irgendwann kam an den Punkt so, was ist, wenn was kaputt geht, da haben wir ein Riesenproblem. Ist das jetzt kaputt gegangen, weil es einfach Verschleiß ist, dann können wir es einfach teilen, aber wenn der eine mehr oder weniger gefahren ist, wie rechnen wir dann auseinander? Dann haben wir gesagt, gut, wir rechnen das so wieder zurück auf das, was wir bisher reingesteckt haben, hatten die beide so ein bisschen Schmuck gemacht und auch technisch schon ein bisschen hier und da dran gemacht, dann haben wir gesagt, gut, dann er hatte mehr Bock auf den 29 und ich, ja, muss ich sagen, mehr Bock auf den 926, weil das einfach mit TMS, elektrische Steuergeräte und so, das ist einfach, es ist einfach noch ein bisschen angenehmer. Also 29 ja. Fahren oder grün und eckig fahren ist cool, ist Kult, aber wenn du da wirklich einen Tag drauf gesessen hast, geht's. Wenn du eine Woche drauf gesessen hast, geht's auch noch, aber wenn du da wirklich jeden Tag mit arbeiten sollst, dann ist das ja schon ein bisschen anstrengend. Absolut. Und das ist mit dem 39 überhaupt ja nicht so. Das ist einfach alles so, wie das sein muss. Deswegen habe ich mich damals für den 926 entschieden, eher für den 29 und wir sind beide glücklich damit.
Das ist so die Hauptsache. Weißt du denn, was dein Schlepper, weil das habe ich mir, wir hatten damals auf dem Ausbildungsbetrieb, wir hatten auch einen 7810 und da wollten die noch einkaufen. Aber dann haben wir mal so ein bisschen da rumgeguckt und dann waren das alles nur so Schlepper, die wirklich schon am Limit ihre ersten 10.000 Stunden da verbracht haben, am Holzhacker oder an der Forstfräse oder so. Weißt du, was deiner denn vorher gemacht hat?
Ja.
Oder willst du nicht drüber reden?
Ich habe die Geschichte dann irgendwann mal beim Fendthändler rausgekriegt und das war irgend so ein großer Gutsbetrieb im Osten, wo er direkt vorm Achtschar festgeschweißt war. Wenn sie die Schweißnähte mal aufgegangen sind, dann ist er vor die 30 Kubik oder 28 Kubik Gülletonne gekommen. Also eigentlich nur die beiden Maschinen im Wechsel. Er hat direkt gelernt, wo Norden ist. Ja. Hat da sein erstes Leben verbracht. Danach hat er irgendwie ja ziemlich wild Mulde gefahren und ist danach zum dritten Betrieb gekommen und dann von da zu Unterberg, glaube ich. Und ja, das hat man ihm aber so nicht wirklich angesehen. Also ja, klar hat er hier und da seine Spuren vom Kampf, aber im Großen und Ganzen hat er sein Leben gelebt, aber sah noch gut aus und ich habe da Substanz drin gesehen und ja, naja, Motor habe ich neu getrieben, aber ich noch, soll da noch viel kommen. Das Schlimmste haben wir, ich glaube.
Ja.
Wahrscheinlich nochmal eine Vorderachse oder so. Irgendwas kommt garantiert noch die nächsten Jahre, aber im Großen und Ganzen, meine Güte. Das Schlimmste haben wir, hoffe ich.
Ja, aber das ist ja tatsächlich, das geht ja sogar noch mit dem Flug. Das ist ja wenigstens so einheitlich, sag ich mal. Ja. Wenn du so einen Holzhacker hast oder so eine Forstfräse und die rummeln da ja einfach in so einen Baumstamm rein oder so, das merkst du schon irgendwo dann im Getriebe und so. Oder nicht, ich bin jetzt auch kein Techniker. Aber.
Nee, ganz klar, aber trotzdem die stumpfen Schläge immer, wenn der Hacker da zupackt und so. Das ist ja auch schon alles ein bisschen mit der Regelung ein bisschen angenehmer geworden für die Maschinen. Und die Maschinen haben mehr Hubraum und sind ein bisschen größer geworden dabei. Aber für die alten kleinen Maschinen ist das schon am Leben am Limit gewesen, ganz bestimmt. Und wenn du so eine Maschine hast, oder mit einer Forstfräse oder so, ne, die haben mit 8.000 Stunden oder 10.000 Stunden, hast du die günstig gekriegt und hast dich gewundert, warum. Und dann bist du ja aufgestiegen, genau, wenn wir welche angeguckt haben und wunderst dich erstmal, dass der untere Tritt abgesägt ist. Dann guckst du unter, dann sind da irgendwie die Unterlenker auch schon nochmal geschweißt, weil die abgerissen waren oder so. Und dann denkst du, okay, der Junge hat sein Leben gelebt. Ne? Ja. Da ist ungefähr alles rund dran. Da ist auch wahrscheinlich jede Schraube schon einfach so rund, weil die schon so oft auseinander waren und wieder zusammengeschoben wurden, die Dinger. Einfach, ja, die haben ihr Leben gelebt. Die sind durch mit der Schicht. Aber von denen gibt es genug, die einfach irgendwie da Bock drauf haben und solche Kisten dann wieder restaurieren und irgendwie doch wieder am Leben halten. Ne? Weil man dann da irgendwie doch wieder für einen fairen Preis rankommt und heutzutage die Dinger ja einfach überhaupt nicht mehr günstig gehandelt sind. Das ist ja schon wieder so krass, wie die im Wert gestiegen sind. Allein jetzt in den letzten Jahren. Man darf da gar nicht so positiv drüber reden. Man muss mehr erzählen, was da alles dran Schrott geht, damit man den Preis eben im Rahmen hält. Weil damals, wie gesagt, meine beiden habe ich irgendwie so bei 40 gekauft. Und wenn du heute guckst, in den Zustand, wie sie jetzt dastehen, wenn ich da 80 ranschreibe, da rufen morgen einer an, ne?
Ja, das ist schon allein deswegen. Das ist ja schon eine, manche sehen das ja schon als Geldanlage, ne? Das sind diese, oder ist halt eine Geldanlage. Genauso wie so ein MB-Truck, 1800er Intercooler oder so, was die Dinger kosten. Ne? Das
ja, da auch so eine Geschichte. Bei uns im Dorf stand ein 1600er Truck damals. Und da wollte ich mit dem Kumpel, sind wir da hingewiesen, haben uns den angeguckt, da hatte er die Bremse da ab und die halbe Vorderachse und da raus und haben kein Potenzial drin gesehen, 1600er Truck, 8000 Stunden, schon so viel. Ne? Und dann haben wir überlegt, ob wir unser Konfirmationsgeld dafür auf den Kopf haben und haben gesagt, nee, komm, den Quatsch lassen wir. Und dann hat jemand aus dem Dorf den gekauft, hat den komplett restauriert und ist dann die letzten Jahre immer so vor unseren Augen lang gefahren. Du denkst, Wahnsinn, ne? Scheiße vor allem. Das hätten wir selber sein können. So, die Karre hätte uns gehören können. Bisschen Arbeit, bisschen Zeit da reingesteckt, einmal durchlackiert, einmal wieder frisch gemacht und das hätte unser 1600er Truck sein können. Jetzt siehst du ihn erfahren, aber irgendwas ist ja immer. In der ist immer schlauer. Wenn man das früher gewusst hätte, was für Trecker hätte man sich alles gekauft. Wie viel Kredite hätte man aufgenommen und sich die Halle vorgestellt oder erstmal Halle gebaut und vorgestellt. Jetzt haben wir auch bezahlt, die Halle.
Ja, die hätte man damit bezahlen können. Ja.
Ja, also mein Fazit ist einfach, das Leben, ne? Immer Spaß haben bei der Sache. Irgendwie die Zeit rumkriegen. Am Ende muss man zurückblicken und sagen, ja, hat sich das gelohnt, hat das keinen Spaß gemacht, habe ich das erlebt dabei? Habe ich mein Leben gelebt oder habe ich wirklich die ganze Zeit nur gearbeitet? Ich glaube, da bin ich auf einem tatsächlich ganz guten Weg so mittlerweile. Ich nehme die Zeit raus, wenn ich mal Freizeit haben will. Wir waren drei Kumpels waren wir zusammen in Amerika, haben 3 Wochen lang Roadtrip gemacht, einmal komplett von links nach rechts, von oben nach unten in Amerika, ne? Sind einfach mal losgefahren, haben uns alles angeguckt, sind sogar in allen John Deere-Werken gewesen, haben die angeguckt. So, alles mal mitgemacht.
Oh Gott.
Einfach mal die Zeit nehmen, einfach mal los, einfach was erleben. Ne? Die Zeit kriegst du nachher, wenn du jung bist, hast du die Zeit noch, nachher kommt die Gelegenheit nie wieder. Wenn du erstmal verheiratet bist, Familie, Beruf, alles feststeht, so, dann stehst du da. Das ist immer so ein Thema, was ich immer sage. Leb dein Leben, seh zu, dass du loskommst und dann zurückguckst, dass du sagst, jo, das war eine coole Zeit, das haben wir richtig gemacht. Ne?
Ja, das kann ich nur bestätigen. Das ist so. Ja, haben wir auch schon öfters im Podcast gesagt, oder Carina? Dass wir, wenn irgendwie die Zeit da ist.
Ja, weil wir in unserem Job, oder ich kann da ja nur für mich sprechen, weil wir halt ja auch oft einfach in diesem Hamsterrad so gefangen sind. Ja. Ne? Und gerade so mit einem eigenen Betrieb und immer ist irgendwie was los und es ist ja auch wirklich schwer, sich dann mal loszureißen.
Ja, Henrik, dann bleibt jetzt nur noch die letzte wichtige Frage zu klären, wenn du grillen würdest.
Kotelett?
Du bist eher so ein Kotelett-Verfechter, oder wie?
Auf gar keinen Fall. Nee, wenn wir grillen, aber Käse-Krakauer gehen immer richtig gut schon mal.
Oh, das ist ein guter, das hat schon mal einer gesagt.
Okay. Nackensteaks, schöne dicke Nackensteaks, ordentlich mariniert, geht auch immer. Steaks sowieso, also wir haben auch selber immer bei uns auf der Wiese ein paar Wagyus vom Kumpel laufen, die wir über den Sommer dick machen und zum Winter hin dann schlachten. Dann weißt du auch, wo das Fleisch herkommt. Das ist hier in der Nachbarschaft aufgewachsen so ungefähr und hatte noch einen coolen Sommer auf der Weide. Liegt dann in der Truhe. Davon das Fleisch ist schon eine richtig feine Sache. Und was auch immer richtig gut geht, vom Reh, ne? Die Rehrücken oder so als Steak geschnitten, dann kleine Würfel davon machen. Schaschlikspieß, das Fleisch abwechselnd mit Grillkäse und Paprika auf den Spieß geschoben und dann auf den Grill. Das ist auch nachher butterweich und richtig lecker und das Auge ist mit, du weißt, wo es herkommt. Die Geschichte ist rundherum geil, ne? So macht das
aber Spaß. Da muss ich noch kurz einlegen, weil ich habe noch einen Rehrücken eingefroren in der Gefriertruhe. Also du schneidest den dann einfach klein in Scheiben sozusagen, den Rehrücken, und dann spießt du den auf, oder wie?
Also wie Gulasch, ein bisschen größer als Gulasch. Ja. Und dann ordentlich marinieren, ein bisschen Paprika, ein bisschen Gewürze, ein bisschen Pfeffer. Einmal ein bisschen Öl schwenken, das Ganze ordentlich würzen. Dann, ja, Grillkäse, gibt es ja diesen Fertig-Grillkäse, den du so eine Aluschale auf den Grill packen kannst, da ähnlich große Stücken von schneiden, Paprika ähnlich große Stücken schneiden und dann schiebst du das abwechselnd auf den Holzspieß, packst das auf den Grill und hast ein geiles Schaschlik.
Aber machst du das dann, grillst du das dann so, dass das noch von innen ein bisschen blutig ist, oder wird das durchgegrillt dann, Reh? Eigentlich wird das doch, kann man das ruhig auch ein bisschen blutiger noch, also nicht ganz blutig, aber ein bisschen, da muss ja nicht der letzte, letzte Feuchtigkeit noch rausgegrillt.
Also jetzt nicht blutig wie beim Steak so, aber das verzeiht schon eine ganze Menge, also das ist nachher eigentlich immer so, dass es gut durchgegart ist, aber so, dass es noch saftig ist auf jeden Fall. Das sieht man nachher auch so vom Gefühl, ne? Wenn es draußen ein bisschen braun wird, dass die Paprika so leicht anfängt, so ein bisschen bräunlich-schwarz zu werden, der Käse so ein bisschen anfängt zu laufen, so ein bisschen krosch wird, so dann weißt du, das ist der Zeitpunkt, jetzt können wir es essen. Ne?
Boah, jetzt kriegst du schon wieder Hunger.
Boah, ich wollte gerade sagen, Johannes, weißt du, ich war den ganzen Tag auf Achse, ja? Ich bin vom Traktor hier hingesprungen. Das Einzige, was ich heute gegessen habe, ist ein LKW. Übrigens haben wir darauf haben wir so viele geschrieben, das Richtige, wenn man es richtig bestellt man ja auch ein LKW mit ABS, ein bisschen Senf. Ja, genau. Habe ich jetzt auch noch gelernt. Okay.
Ja, guck mal, du kennst dich jetzt aus im Schwäbischen.
Jetzt kenne ich mich aus, ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt richtig Hunger. Wir haben gleich 11 Uhr. Ich koche mir heute aber auch nichts mehr.
Aber mit dem Reh.
Morgen vielleicht noch Rehspieß.
Da probiere ich einmal aus. Genau. Ich erst mal am Wochenende werde ich erstmal das Reh aus dem Gefrierschrank holen, den Rehrücken, und dann werde ich den nochmal zerlegen. Noch mal.
Also auf jeden Fall besser als ein Kotelett oder ein Schnitzel vom Grill.
Ja, dann komme ich, weil ich habe auch noch einen Wildschweinrücken, da komme ich auch noch in den Gefrierschrank, da komme ich dann nochmal separat auf dich zu. Da hast du noch ein paar Kochrezepte jetzt hier parat.
Hendricks Kochschule.
Ja, tatsächlich, also mein Lieblingskochrezept ist, wenn du Pizza gegessen hast, einen Tag danach. So eine kalte Pizza kann man ja schon mal essen. Aber ich weiß nicht, hatte ich schon mal ein Video zu gemacht, wenn ihr Pizza habt, die von gestern ist, die wieder so richtig wiederzubeleben und die besser zu bekommen als am Tag davor, geht in der Bratpfanne. Bratpfanne schön warm machen, die Pizza da reinlegen, ein bisschen zudecken Und dann wird die Pizza durch die Bratpfanne von unten so erhitzt, dass der Boden richtig krosch wird und besser als am Abend zuvor. Und dann so lange erhitzen, dass der Boden nicht schwarz wird, aber dass die Belege oben wieder warm werden, dass der Käse wieder verschmilzt. Und dann kannst du die essen. Und die ist tatsächlich, also ich schwör's dir, wenn du es richtig machst, nimm 2, 3 Versuche, hau nicht alle Teile gleichzeitig in die Pfanne und mach sie schwarz, mach sie nicht zu doll. Aber die wird besser als am Abend zuvor. Du kriegst den Boden so geil wiederbelebt, das wird richtig gut. Das ist so ein Lifehack. Ja.
Also kulinarisch würde ich jetzt dem Rehrücken am Spieß ein bisschen mehr zutrauen als der aufgewärmten Pizza in der
Pfanne. Probier es aus, Du musst mir recht geben. Es ist alles besser als das Kotelett.
Ich mache aber das Kotelett nicht so schlecht hier, also.
Ich habe noch nie Kotelett gegrillt. Macht das einer?
Nee, wir hatten Schnitzel.
Ich habe auch noch nie Schnitzel gegrillt. Schnitzel paniert in der Pfanne, aber Schnitzel,
ja, genau, gehört auch nicht ausgebacken in Butter.
Ja, das haben wir doch jetzt schon mehrfach aufgelöst, also dass ich da einen kleinen Denkfehler hatte.
Kleiner Denkfehler. Aber ich muss die Frage ja noch vervollständigen, aber ich glaube, ich habe es ja auch eben schon gesehen. Was gibt's denn dazu, Bier oder Wein?
Tatsächlich beides.
Beides.
Immer mal im Wechsel, du kannst nicht immer nur Bier oder nur Wein trinken. ja, sowohl als auch. Also mal ein Bier, aber genauso gerne auch mal abends mit der Frau auf der Couch. Schöne Flasche Wein zusammen auf, einen schönen Rosé. Wir haben da auf einer wilden Tour einen Weingut kennengelernt, wo wir den Wein gefunden haben. Der war vor 2 Jahren war er perfekt. Letztes Jahr war nix. Dieses Jahr ist er wieder okay. Deswegen haben wir gleich okay. 330 Flaschen davon bestellt.
So aus ihren Sachen, das habe ich gesehen, stimmt. Da habe ich auch gedacht, ihr habt doch einiges vor.
Aber nicht, dass ich in irgendeiner Story mal erwähne, wo der herkommt, alle bestellen den Wein und wir kriegen nichts mehr. Ja.
Aber das macht ihr tatsächlich. Ihr bestellt dann so Wein kistenweise. Dann.
Ja, die Flasche kostet 5 Euro. Der Liter Wein kostet 5 Euro. Und der schmeckt gut. Und die liefern den. Hab einen Mindestbestellwert von 300 Euro. Also nicht 300 Flaschen, sondern 300 Euro. 60 Flaschen. So, die du Bock hast, dann kriegst du weg.
Der wird ja nicht schlecht auch.
Der wird ja nicht schlecht. Und sonst verschmutzt ihn. Geht immer. Ist herrlich.
Ja. Ja, schön. Dann haben wir das jetzt auch geklärt. Also so viel Wein habe ich noch nie in meinem Leben getrunken, muss ich sagen.
Nee, aber hast du Freunde da, dann stellst du mal eine Flasche auf den Tisch und noch eine, ja, 6 Flaschen leer.
So, ja, gut, das stimmt.
Hier auf dem auf dem Geburtstag, hast du eine Woche Kiste leer. Ne? Das ist,
ja, so. Das stimmt. Das stimmt.
Nächstes Mal ein Jahr Ruhe, hoffe ich.
Mal schauen. Das musst du auf den nächsten Jahrgang hoffen.
Ja, ja, das ist die große Gefahr. Vielleicht muss man zum Saisonabschluss nachher nochmal eine große Bestellung machen, dass wir im Worst Case über die Saison kommen. Ja. Dass wir so eine Nullparzelle mit aushalten.
Aber ist denn deutscher Wein? Verrätst du so viel?
Ja, tatsächlich. Ja. Weingut heißt Becher, ist aus Florenheim, glaube ich. Also kann man gut bestellen. Habe ich schon gesagt, dass der Rosé war? Nee, ne? Dann
sag ja, doch, hast du. Der
soll ich einen anderen Wein bestellen, der ist auch gut. Tatsächlich auch gut. Also wir haben ja auch schon ein paar Probierpakete bestellt und das war nichts dabei, wo du sagst, nee, das ist nichts, sondern das schmeckt euch wirklich. Und du kriegst nächsten Morgen keinen Schädel davon. Das ist auch immer ein Riesenthema bei Wein.
Das ist ganz wichtig, ja.
War schon oft gehabt, dass du irgendwie so eine, vor allem, also dass du nächsten Morgen Schädel hast und irgendwie, obwohl du nochmal eine Zelda hinterher getrunken hast oder so, aber das haben wir da überhaupt nicht. Und was noch ein Riesenthema ist, so ein Liter. Zu zweit, eine 0,7er Flasche ist zu wenig. Machst eine 2 auf, ist zu viel.
Ja.
Und der Liter zu zweit ist einfach perfekt.
Das stimmt.
Ja, das ist tatsächlich auch das Wein von meinem Mitbewohner.
Richtig gute Tipps hier.
Ja, im Studium, der hatte auch mal Literflaschen, den Wein. Der kam ja auch
gut rein. Auch richtig gut. Alleine, wenn du vorglühen willst und dann feiern willst, 1 Liter Wein rein. Aber ist auch nicht zu viel. Also ist am Limit, aber ist nicht zu viel.
Kommt wahrscheinlich auch drauf an, ne?
Aber da bin ich auf die Idee, ich auch nicht gekommen.
Nimm dir ein bisschen den Rückweg auf.
Schöne Flasche Wein zum Vorglühen. Ja.
Ja.
Ja, Carina, hast du noch eine Frage an Henrik?
Nee, eigentlich sind alle Fragen geklärt worden.
Ja, das glaube ich auch. Ich habe auch nichts mehr auf dem Zettel stehen, würde ich sagen. Ja, vielen Dank.
Dann gehen wir alle ins Bett.
Ja, genau.
Vielen Dank für die Einladung, euch beiden.
Ja. Hat Spaß Henrik, gemacht. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, hat echt Spaß gemacht. Du hast ja schon eine Menge erlebt, muss ich sagen. Eine Menge Erfahrung mit deinem Fendt oder mit allen möglichen Treckern anscheinend. Mehr als ich auf jeden Fall.
Das ist mir auch wichtig, dass... Wenn ich lästere, dann will ich auch wissen, worüber ich lästere. Also immer so ein bisschen Background haben und wissen, auch mal John Deere fahren, auch mal silberne Felgen fahren, auch mal eine blaue Haube fahren, dass man so ein bisschen mitreden kann. Alles bin ich nicht gefahren, aber ich glaube doch schon eine ganze Menge.
Ja, das ist ja auch wichtig, wenn man lästern will. Da muss man auch wissen,
wie es schon lassen, wo die Scheiße sind.
Ja, in diesem Sinne.
Ja.
Vielen Dank, Hendrik.
Ja, gute Nacht euch.
So, Carina, das war jetzt unsere Folge mit, wie wir gelernt haben, mit dem Fendt-Fahrer. War mir gar nicht so bewusst, dass er dahinter steckt tatsächlich. wie gesagt, kann ich noch von früher von Facebook. Jetzt weiß ich auch, wer dahinter gesteckt hat. Henrik also. Ja, wie ist denn so dein Eindruck von Henrik, Carina?
Das war für mich auf jeden Fall auch ein Überraschungsmoment, weil das habe ich mir nämlich auch gedacht. Ach ja, witzig, dass du das warst. Also ich habe das jetzt nicht wahnsinnig verfolgt, aber das hat man auf jeden Fall schon mal mitbekommen dann auch bei Facebook. Ja, und sonst war es mit Henrik genauso, wie ich es mir gedacht habe. Ist ja auch einfach ein super Typ, offen und eine Wortmaschine. Da muss man ja aufpassen, dass man überhaupt noch zu Wort kommt. Aber auch krass, was er alles erlebt hat. Also habe ich auch dann heute zum ersten Mal gehört, wo er überall auch schon war mit Australien und so. Das war ja auf jeden Fall auch ein Erlebnis.
Er erlebt auf jeden Fall sein Motto, kann man ja fast sagen, dass man die Zeit nutzen soll, möglichst viel erleben soll, rauskommen soll. Und das ist man muss natürlich die Möglichkeit haben, wie du ja auch gesagt hast, das irgendwie zu schaffen. Aber man muss dann auch die Gelegenheiten beim Schopfe ergreifen und das auch einfach dann so mal machen, wie er dann zum Beispiel. Also so wäre ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Ich bin ja eher so ein Typ, der ein bisschen vorsichtig ist und das gut vorbereitet haben, weil ich wäre jetzt nicht einfach nach Australien geflogen ohne Idee sozusagen. Da wäre ich irgendwie, hätte ich mich, glaube ich, besser vorbereiten müssen, schon allein für mein Empfinden. Aber es gibt natürlich solche Typen dann offensichtlich wie Henrik und man kennt ja auch solche Leute aus dem privaten Umfeld, die einfach so drauf losmachen, sich keine großen Gedanken machen und dann trotzdem eine coole Zeit davon dadurch erleben. Und ich zum Beispiel müsste mich dann darauf vorbereiten, würde auch eine coole Zeit. Mich aber mehr vorbereitet.
Ja, fühle ich. Also ich wäre genauso. Ich würde auch nicht ins Blaue fahren können. Also zumindest so ein bisschen halt, ne? So.
Ja, genau. Ja. Nee, aber solche Leute muss es auch geben und Henrik hat ja schon viel erreicht. Ist
auch beneidenswert so irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Und was er schon alles erreicht hat da und was er alles unter einen Hut bringt mit Feuerwehr, Jagd, Familie, Lohnunternehmen, Arbeit, das ist schon bemerkenswert und
absolut,
krass, muss ich sagen. Ja. Naja, Carina, dann würde ich sagen,
23 Uhr.
Wir hauen uns jetzt mal aufs Ohr hier und
gleich 11:30, meine Stimme lässt auch langsam nach. Also ich hatte heute tatsächlich auch den ganzen Tag die Klimaanlage an, deswegen habe ich auch so einen trockenen Mund eben gehabt und so. Also kennst du das auch, wenn dann alles so ausgetrocknet ist? Das merke ich gerade richtig. Ja. Ich habe auch echt so ein bisschen so, ich glaube, man hört es jetzt auch. Also es ist gut, wenn wir jetzt.
Ja, komm. Wir machen jetzt den Sack zu, Carina. Ich bedanke mich bei den Zuhörern fürs Zuhören, bei Henrik fürs Mitmachen und Carina bei dir natürlich, dass du das möglich gemacht hast und überlasse dir wie immer das letzte Wort.
Ja, ich krächze auch das letzte Wort schnell noch. Ich bedanke mich natürlich auch bei den Zuhörern, bei Henrik, dass er mit dabei war und euch beiden überhaupt, dass ihr das mitgemacht habt heute Abend dann so spät, damit wir auf dem Acker bleiben konnten. Und in diesem Sinne wünsche ich jetzt allen eine gute Nacht.
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.